Hallo, hier ist Jasmin aus dem Schnitt. Die Folge kommt, wie ihr sicher bemerkt habt, etwas spät, vor allem, weil wir euch frohe Ostern wünschen. Wir haben die Folge vor Ostern aufgenommen. Es ist unsere 100. Folge, die Jubiläumsfolge. Und dann hatten wir aber die Gelegenheit, doch noch was anderes zu machen mit der Folge, haben dann deswegen gewartet, ob sich das noch ergibt. Hat dann leider nicht geklappt. So. Und deswegen haben wir halt die ganze Zeit ausgeharrt. Ja, jetzt kriegt ihr die Folge zusammen mit der neuesten Folge. Also kriegt ihr es Double Trouble. Wir veröffentlichen beide Folgen gleichzeitig heute Nacht. Und wir wünschen euch ganz viel Spaß dabei. Ein kleiner Hinweis, in meiner Geschichte geht es um Sklaverei unter anderem. Also kleine Triggerwarnung, Content Note, wie auch immer. Und es wird da auch einmal an einer Stelle ganz kurz Suizid thematisiert. Damit ihr Bescheid wisst. So, jetzt wünsche ich euch erstmal viel Spaß beim Hören. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Bugtales, eurem Lieblingspodcast über Geschichten aus den Biowissenschaften, glaube ich, mit mir, Jasmin, und meinem Podcastpartner Ehemann.
Lorenz.
Genau.
Und das ist nicht irgendeine neue Folge.
Das ist die 100. Das ist unsere Jubiläumsfolge, ja. Die jetzt aber leicht verspätet kommt, weil ich nämlich krank war. Und das Dumme ist, beim Podcast aufnehmen braucht man Stimme. Da kann ich nicht einfach heimlich krank sein.
Außer es ist so ein ASMR-Podcast, wo es dann nur so knarzt.
Ja, richtig Lust auf, wenn es noch nicht, ich huste und so ja eh schon viel im Podcast wegen meiner Lunge. Und wem das noch nicht reicht, kriegt er einfach so Bonusfolgen, einfach so 50 Minuten nur mein Husten, Hüsteln und Räuspern. So, für Special Interest. Nein, genau, 100. Folge. Und wir dachten, wir machen mal wieder Back to the Roots.
Zurück zu den Wurzeln.
Zurück zu den Wurzeln, dass wir uns gegenseitig eine Geschichte, in einer Folge zwei Geschichten. Also haben wir beide was recherchiert und ich werde was erzählen, was ich diese Woche in Marburg bei einem Vortrag erzählt habe. Und jetzt hier werde ich es noch ein bisschen detaillierter und so machen, aber da wurde ich eingeladen von meiner alten Uni, Philipps-Universität Marburg, und den Marburger Schlossbegegnungen, eine Festrede über Maria Sibylla Merian zu halten. Und es ging vor allem drum, also diese ganze Veranstaltung hatte den Namen Metamorphosen und ist so eine Auftaktveranstaltung gewesen für eine ganze Veranstaltungsreihe von den Marburger Schlossbegegnungen. Und da wird es jetzt viele so, jeden Monat gibt es ein Thema und da gibt es verschiedene Vorträge, Konzerte und lauter so Zeug. Also falls ihr in Marburg wohnt, ist das auf jeden Fall etwas, das ihr jetzt mal schnell googeln solltet oder Ecosian. Und euch mal ein bisschen anguckt, weil das ist, glaube ich, echt cool. Da finde ich es ein bisschen schade, dass ich nicht mehr in Marburg wohne. Und das ist oben auf dem Schloss, also auch noch mit wunderschöner Aussicht.
Marburg und Hamburg haben eigentlich nur einen Buchstaben, also muss nur einen Buchstaben austauschen und halt ein bisschen umstellen.
Weißt du, was lustig ist? Mhm. Also es wäre gut, wenn die Postleitzahl jetzt nicht sagst, aber unsere Postleitzahl, ja? Mhm. In allen Städten, in denen ich gewohnt habe, sind es diese Zahlen und sie sind fast gleich. Meine Postleitzahlen in verschiedenen Städten. Das ist total der crazy Zufall.
Ja. Wie heißt das, wenn man mit denselben Buchstaben
Palindrom
ein anderes Wort macht?
Nee, Palindrom ist vorwärts, rückwärts.
So ein Zwiebelfisch.
Ja, warte mal. Scheiße, mit A.
Anagramm?
Ja.
Ja.
Genau.
Gibt es Anagramm für Postleitzahlen?
Ja, das wäre sowas. Aber also wirklich so, dass ich immer Probleme habe am Anfang, wenn ich dann neu irgendwo wohne, dann wieder mit meinem komischen Postleitzahlenfluch, dass ich dann Probleme habe, die richtige Postleitzahl anzugeben, weil ich die immer mit einer der alten verwechsle.
Ja.
Obwohl es eine andere Stadt ist, ein anderes Postleitzahlsystem, aber.
Da kann ich auch noch eine Anekdote zu erzählen, weil ich habe auch fast einen Zwiebelfisch zwischen meiner Kreditkarten-PIN und meiner neuen Handy-PIN. Mhm. Also ich habe ja, mein Handyvertrag ist ja ausgelaufen, ohne dass ich das mitgekriegt habe. Und deswegen habe ich mir dann so eine Prepaid-Karte gekauft und habe jetzt also auch eine neue PIN. Mhm. Und die ist quasi bis auf eine Stelle von vieren, ist es quasi direkt voll identisch mit meiner Kreditkarten-PIN. Und die Stelle, die anders ist, ist auch noch quasi eine der anderen Ziffern. So, jetzt könnte man natürlich ausrechnen, wie wahrscheinlich das ist, aber es ist auf jeden Fall eine Wahrscheinlichkeit kleiner 0,1 Promille.
Ja. Ja, also anscheinend haben wir da so ein Ding. Vielleicht sind wir, wann kommt jetzt eigentlich der Brief? Du bist eine Hexe, Jasmin. Ist das vielleicht ja doch irgendwelche Zeichen? Na gut, ich bin immer noch ein bisschen angehüstelt. Alle, die eh schon nervt, dass ich viel hüstel, willkommen in dieser Folge. So, aber soll ich jetzt anfangen? Soll ich anfangen zu erzählen?
Bühne frei.
Du kennst das jetzt schon ein bisschen, aber gut. Ich nehme dich und die anderen mit in der Zeit. Vor meiner Zeit. Und zwar in der Zeit, in der sich die Welt so neu vermessen hat und irgendwie auch neu erfunden hat. Und es geht in meine Heimatstadt, meine Geburtsstadt Frankfurt, und zwar ins Jahr 1647. Da wurde nämlich Maria Sibylla Merian geboren. Und damals war das so, dass der 30-jährige Krieg, bestimmt erinnern sich alle noch aus der Schulzeit dran, Europa gerade noch so fest im Griff hatte, so die in den Endzügen quasi, wenngleich auch Frankfurt so einigermaßen glimpflich davongekommen ist. Und es war aber trotzdem richtig krass, die Auswirkungen. Das kann man, ich finde, wenn heute über den 30-jährigen Krieg geredet wird, dann klingt es so, naja, da war halt irgendwie lange Krieg und so, aber das ist echt, was da an Zerstörung und Menschenlebenverlust passiert, das ist ohnegleichen eigentlich. Also ganze Städte lagen in Trümmern, ganze Landstriche waren komplett entvölkert und 15.000 Dörfer komplett zerstört und tausende Städte und so. Also wirklich auch ganze Bereich dem Erdboden gleich gemacht. Das war richtig krass. Und damals wusstest du auch nicht, wenn du irgendwo hinreisen musstest, ja, also von einem Stadt in die nächste, ob du da lebend ankommst. Also das war schon eine ziemlich aufgeriebene Zeit und auf den Straßen war auch viel los und so, dass man es nicht unbedingt gut abschätzen konnte. Also es gab Soldaten, es gab Händler, es gab Leute, die immer noch flüchten, es gab Bettler, Verwundete, Prediger, Abenteurer und eben auch ganz viele Banditen, und das wird dann noch wichtig. Und es war auch so eine Zeit, in der, also generell, ein Krieg war beendet, ging der nächste los, ne? Europa war damals so echt in Bewegung, nichts war so richtig stabil und es rumorte einfach, ja. Aber es rumorte auch, sage ich mal, auf so einer spannenderen Ebene. Da gab es viel Licht und Interessantes. So in den Werkstätten und Laboratorien hat sich so ein anderes Europa eröffnet. Also auch in den Ateliers. Rembrandt hat damals seine Musen gemalt. Bernhardus Varenius hat sich versucht an der Geografie der Welt. Fermat und Pascal entwickelten, per Briefwechsel wohlgemerkt, die Grundzüge der Wahrscheinlichkeitsrechnung. Huygens spürte den ersten Saturnmond auf. Malpighi legte die Grundlagen der mikroskopischen Anatomie, um mich damit zu foltern, Jahre später im Praktikum. Also so Verleger, Kupferstecher, Naturkundler, Sammlerinnen und Sammler, Theologen, Pietisten, Alchemisten und frühe Empiriker haben halt experimentiert, die haben debattiert und versucht, die Welt zu entschlüsseln. Ja, und so öffneten sich ganz neue Dimensionen, im kleinsten wie im größten, auch weil es eben immer leistungsfähige Geräte gab. Also Mikroskope, Teleskope, andere Maschinen und lauter so Zeug. Also es war richtig was los.
So ein bisschen wie am Anfang des Internets. Alle haben also ein bisschen was gemacht.
Und dann ist die Blase geplatzt. Nein. Haben sie gemerkt, Buchdruck, das ist doch nichts. So. Nee. Aber das Spannende war halt, dass man in der gelehrten Welt sich von der Bevormundung antiker Autoritäten halt so gelöst hat, ne? Also damals wurde halt viel Aristoteles immer noch gelesen und da hat man jahrhundertelang bei dem nachgeschlagen, aber man hat die Sachen nicht überprüft und das hat sich da halt geändert. Also dass man mal selber rausgeht und sagt, interessant, ich gucke mir jetzt mal selber an, wie das funktioniert, ja. Und eben in dieses Zeitalter des Ausbruchs, des Forschens und auch irgendwie der Verwüstung wurde eben Maria Sibylla hineingeboren. Ihr Vater, der heißt Matthäus Merian der Ältere, der hat auch so eine Kupferstichgrafik gemacht von Frankfurt. Wir können die verlinken in der Folge. Und die hing mein ganzes Leben lang, dass ich in Frankfurt gewohnt habe, über dem Sofa meiner Eltern. Also so ein, also natürlich nicht das Original. Nein, also so eine Kopie davon. Das heißt, diese Frankfurt-Ansicht ist mir total bekannt und ich wusste einfach nicht, dass das der Vater von Maria Sibylla Merian war.
Ja, vielleicht hatten deine Eltern das Original, da haben sie auf einen Kopierer gelegt und einfach einmal einen Abzug gemacht.
Stefan, die hatten das Original dann irgendwann entsorgt. Ach, nee. Ja, aber der war halt so ein ganz begnadeter und sehr, sehr, sehr bekannter, vor allem Kupferstecher. Das heißt, ich weiß, das ist ja cool. Aber wer Mitte des 17. Jahrhunderts eben so eine Stadtansicht, so wie das, oder ein illustriertes Buch über Wissenschaft, Medizin oder auch Reisebericht über ferne Länder kaufte, der hielt dann wahrscheinlich so ein Produkt des Merian Verlags in den Händen oder wie man damals sagt, Offizien Merian. Das nannte man damals so die Offizien des Verlagshaus quasi.
Cool.
Und die Topographia Germaniae mit über 2000 Ansichten von Städten, Klöstern, Burgen und so weiter hat dann so den Namen so richtig zu einer Marke gemacht, ja. Also da wusstest du, dass du Qualität kriegst, ne? Aber der Vater ist recht früh gestorben, 1650. Und Maria Sibylla Merian war da erst 3 Jahre alt, also persönliche Erinnerung wird sie jetzt nicht so doll gehabt haben an ihren Vater. Ihre Mutter hat anscheinend einen ganz bestimmten Typ Mann, denn ein Jahr später hat sie wieder geheiratet und zwar ebenfalls einen Maler, und zwar den Maler und Kunsthändler Jakob Marell, der auf Blumenstillleben spezialisiert war. Und das ist total wichtig gewesen für Maria Sibylla, weil der das Talent seiner Stieftochter erkannt hat und sie ausgebildet hat. Er hat sie quasi sozusagen als Lehrling aufgenommen auf eine Art, zusammen mit seinen, er hatte noch 2 andere männliche Lehrlinge und hat die alle zusammen unterrichtet. Und er lehrte sie eben so das Zeichnen, den Umgang mit Wasser- und Ölfarben, das Mischen, das Grundieren und vor allem aber auch, und das ist dann sehr wichtig, die anspruchsvolle Technik des Kupferstechens. Ja. Und für ein Mädchen war das natürlich alles andere selbstverständlich. Ich meine, es hätte auch sein können, dass der jetzt die Mutter heiratet und die hat halt noch ein Kind oder so. Das akzeptierst halt irgendwie so wohl so und denkst dir, naja, hoffentlich kann die bald verheiratet werden, im Kloster oder whatever. Mädchenschule, Schule, Internat, tschüss. Trotzdem denkt man sich, also viele Leute denken, glaube ich, wenn man sagt Mitte 17. Jahrhundert, dass Mädchen dann 0 rechte Möglichkeiten hatten. Und es gab aber, dass das überhaupt trotzdem möglich war, lag an den Bedingungen dieser Zeit, in dem Frauen durchaus Berufe lernen und ausüben konnten, vor allem also in Handwerkerfamilien, da brauchst halt jede helfende Hand, ne? Mhm. Später sollte sich das noch ändern, da komme ich dann auch zu sprechen. Und was wir von Maria Sibylla Merian ja so kennen, also wenn man den Namen hört und weiß, wer das ist, sind natürlich ihre Bilder von Raupen, auf Pflanzen, von Schmetterlingen und so, ne? Marells Bruder, Johann Lukas, der war nämlich Seidenhändler, also ihr Stiefonkel. Und dadurch kam Maria Sibylla wahrscheinlich zum ersten Mal in Kontakt mit Seidenraupen und ihrer Verwandlung und zum Schmetterling und alles. Mit 13 beobachtete sie also die ganze Zeit, wie aus Raupen Puppen und aus Puppen Falter wurden. Sie führte ein Studienbuch, zeichnete ab, was sie sah und begann systematisch Raupen zu sammeln, sie zu beobachten, zu untersuchen. Und sie machte ihre Ausbildung weiter. 1665 heiratete sie dann Johann Andreas Graff. Das war ein Maler und ehemaliger Schüler des Stiefvaters, also quasi ein ehemaligen Mitschüler, wobei der Altersunterschied schon groß war. Also sie war halt noch ein Kind, als der schon Lehrling war. Also der hat die gar nicht wahrgenommen. Dann ist sie halt, ist er auf seine Wanderreise da gegangen und kam dann zurück. Da war sie aber dann halt 17 oder so, haben sich ineinander verliebt und das Paar ist dann nach Nürnberg gezogen. Und 1668 kam die erste Tochter zur Welt, und zwar Johanna Helena.
1668, das heißt, sie war da wie alt?
21, glaube ich. Naja, auf jeden Fall hat Maria Sibylla dort so einen eigenen Erwerbszweig aufgebaut. Sie hat das echt smart gemacht, finde ich. Das ist eigentlich so, da denke ich schon so, es klingt wahnsinnig modern. Denn sie hat die sogenannte Jungfernkompanie gegründet. Gut, das klingt jetzt nicht modern. Aber dort hat sie, ich finde das ein geniales Ding, da hat sie nämlich Töchtern aus gutbürgerlichen Familien Zeichnen, Malen und so beigebracht und ihnen dann gleich das benötigte Material verkauft. Ich meine, ist das nicht schlau? Ich finde es richtig gut. Ja, auf jeden Fall sieht man da, wie aufmerksam sie halt so die schon engen Spielräume nutzt, die ihr offen standen. Denn in der freien Reichsstadt Nürnberg blieben Frauen im künstlerischen Beruf schon ziemlich eingeschränkt. Also es war möglich, das ist ja schon mal was, aber die Malerordnung aus dem späten 16. Jahrhundert reservierte das Malen mit Ölfarben auf Leinwand eben für Männer. Und das waren eben dann aber auch die prestigeträchtigen und vor allem auch finanziell einträglichen Aufträge. Frauen durften nur so kleinere Arbeiten mit Aquarellen, Deckfarben auf Papier oder Pergament machen. Ja, also du durftest einfach keine Öl malen, also durftest natürlich schon, aber du durftest halt nicht verkaufen. 1675 begann sie dann selber Bücher zu veröffentlichen. Das war zuerst das Blumenbuch. 1679 hat sie dann den ersten Band des Raupenbuchs mit den Lebenszyklen der Insekten veröffentlicht. Und sie wurde immer bekannter. Ja, also die Royal Society kannte die schon. Man sagt, Leibniz soll ihre Arbeit geschätzt hatten, wollte sie irgendwie treffen oder so. Dann 1678 wurde die zweite Tochter geboren. Ja. 1681 starb dann der Stiefvater und eben auch ihr Förderer Marell. Und Merian ist dann mit den Töchtern nach Frankfurt zurückgekehrt, um der nach den Erbstreitigkeiten mit den Söhnen aus erster Ehe so ein bisschen mitgenommenen Mutter beizustehen. Ja, also die ist dann erstmal zu ihrer Mutter zurück. Dort kam dann auch das nächste Raupenbuch raus. Dann ist sie nur mit ihrer Mutter und den Töchtern ins niederländische Friesland gezogen, verbrachte da 5 Jahre bei einer Sekte, bei einer christlichen, und zwar den Labbadisten. Das ist eine strenggläubige, pietistische Kommune auf Schloss Walter. Und nach deren Auflösung übersiedelten Mutter und Töchter dann nach Amsterdam. Da kommt ja auch ihr Vater, ach nee, der kommt aus Basel. Ich red Zeug, ignoriere mich. Naja, auf jeden Fall hat sich Merian da sich als freischaffende Malerin, Geschäftsfrau so richtig etabliert. Also da ist sie dann richtig abgegangen. So, 1699 sind wir jetzt. Da ist sie dann mit ihrer jüngeren Tochter Dorothea nach Suriname, nach Südamerika gegangen. 6 Jahre später erschien dann so das Hauptwerk, das hat sie da alles verarbeitet, und zwar die Metamorphosis Insectorum Surinamensium. Das ist so ein Prachtband mit 60 richtig schönen Bildtafeln. 1715 litt sie dann Schlaganfall, hat dann so ein bisschen weitergearbeitet, gelähmt, aber die Töchter übernahmen wohl den Hauptteil der Arbeit, und am 13. Januar, meinem Geburtstag, 1717, nicht mein Geburtsjahr, starb sie dann in Amsterdam. Ja, so, das sind die Eckdaten, die viele kennen und über die häufig berichtet wird. Und deswegen habe ich die erst nur so kurz gestreift. Und jetzt beginnt eigentlich der Teil, der mich wirklich interessiert, denn es ging da ja bei dem Vortrag um Metamorphosen und um Verwandlung und vielleicht auch die Wandlung, was man über eine Person weiß und wie man sie sieht. Aber kommen wir jetzt erst nochmal auf ihren Vater zurück. Nämlich die Geschichte, fokussiert sich sonst immer auf ihre Bücher, auf ihre Forschung und so. Das mache ich jetzt nicht, sondern ich nehme eine Abzweigung. Mhm. Und wir gehen nochmal zurück zu ihrem Vater, also Matthäus Merian. Der reiste als junger Mann nach Italien, um sich in seiner Kunst zu vervollkommen, wie es damals für ambitionierte Männer halt üblich war. Also man denkt an Goethes Italienreise, ja. Und Matthäus Merian brach jung auf, mit 15. Also die Leute damals lebten halt nicht unendlich. Lebenserwartung war nicht sehr hoch. Und dementsprechend müssen wir natürlich früh beginnen, sich einen Namen zu machen, damit man was erreichen konnte. Mhm. Ja. Und bereits kurz nach Start der Reise überfielen ihn, und der ist noch mit so einem wohlhabenden Mitreisenden gefahren, mehr als ein Dutzend bewaffnete Banditen. Also es war wohl richtig, richtig schlimm. Und er beschreibt in dem Bericht, wie er und sein Begleiter vor Angst nicht mal mehr so Worte rausbrachten beim Beten, sondern nur so auf dem Boden knieten und stammelten, weil sie dachten, das war's, aber die Banditen haben sie leben lassen. Haben die halt komplett ausgeraubt und haben aber denen sogar noch Pferde gelassen, was eigentlich relativ nett war für damals. Und es blieb aber auch nicht der einzige Überfall auf der Reise. Also bis er da ankam, hat er ein paar Mal wieder von null angefangen quasi. Man hält es halt heute zu Recht für ein Vorrecht von Männern, dass die nach Italien reisen durften, Horizont zu erweitern, sich weiterzubilden, auch Kontakte zu knüpfen, sich einen Namen zu machen, während jungen Frauen dieser Weg eben verschlossen blieb. Und es stimmt auch. Und die Gründe dafür reichen aber so über, ja, das übliche gesellschaftliche Konvention, das gehört sich nicht für Mädchen und so, hinaus. Denn selbst in Begleitung eines Mannes, also eines Bruders oder Cousins oder des Vaters, war eben eine reisende junge Frau großer Gefahr ausgesetzt, ja. Also Überfälle, haben wir ja jetzt schon mitgekriegt, gehörten damals wirklich zur Tagesordnung. Und zeitgenössische Kupferstiche illustrieren auch sehr drastisch, was bei diesen Überfällen zum Teil mit den Frauen geschah. Also sexuelle Gewalt war dabei nicht selten. Es passiert aber auch, dass Frauen es dann nicht überlebten. Oder die einfach verschwanden oder so. Und die Welt, in der Maria Sibylla aufwuchs, lernte und arbeitete, war eben für Frauen ganz konkreten körperlichen Sinne lebensgefährlich, ja. Und wenn, ich habe mich da so durch so ein paar Quellen gearbeitet, und wenn man den glauben darf, was ich tue, sind die Menschen damals auch durch den Krieg härter und auch grausamer geworden. Mhm. Also die Sachen, das gibt auf verschiedensten Ebenen, also sowohl was die Soldaten gemacht haben, als auch dann eben, was die, sag ich mal, Justiz gemacht hat und so. Also es war schon ziemlich schlimm, aber jetzt nur mal so für den Kontext, ne, warum Maria Sibylla eben nicht so eine Reise gemacht hat. Aber jetzt gucken wir uns nochmal die Sache mit den Raupen doch ein bisschen an. Denn sie, wie gesagt, die begeistert sich schon als Mädchen sehr früh für diese Seidenraupen. Und aus dieser Begeisterung entstand dann auch so eine systematische Forschungspraxis, Sie sammelte nicht nur Seidenraupen, sondern auch andere Raupen zu Dutzenden, brachte die nach Hause, fütterte sie und beobachtete akribisch, wie sie sich verpuppten und als Falter schlüpften. Also damals war es halt noch so ein bisschen so, das ist eigentlich ganz lustig, dass eigentlich wollten die im Deutschen Reich Maulbeerbäume überall pflanzen, um das Seidenbusiness im Deutschen Reich groß zu machen. Ja? Und jetzt ist das Problem mit Maulbeerbäumen aber so, dass die halt nur in warmen Gebieten wachsen. Habe es natürlich trotzdem alle versucht damals, aber war das Klima auch kühler als jetzt. Jetzt hab ich einen Maulbeerbaum zum Beispiel, aber zwei. Aber damals war das einfach, also konntest du nicht machen. Ne? Und dann haben die natürlich trotzdem Seide gemacht und haben denen halt andere Sachen so gegeben zum Essen. Das hat nicht so richtig funktioniert. Ne? Und das hat sie aber total interessiert, welche Raupe frisst was und wo bestehen Abhängigkeiten und so. Und das heißt, ihre wissenschaftliche Neugier wurde geweckt. Parallel hat sie dann brav quasi die Ausbildung als Blumenmalerin gemacht und hat dann auch als junge Frau in dem Bereich erstmal gearbeitet. Und das war so der Beruf, den die Gesellschaft für sie zu akzeptieren bereit war. Ja, so nach dem Motto, ja gut, lass die hübschen Blümchen malen, ist okay. Ja, es gab auch Künstlerinnen, die da auch richtig aufgegangen sind, zum Beispiel mit Maria von Osterweg. Die haben auch, es war auch zu Lebzeiten Merians und die hat sich da so richtig etabliert. Die macht das ganz dramatische Blumenstillleben mit so dunklen Hintergründen und so und ganz dramatischem Licht, sieht schon ziemlich cool aus. Aber Maria Sibylla waren die Grenzen dieser Kunst zu eng und sie verband dann die Blumenmalerei mit der Insektenforschung. Also diese Sache mit den Futterpflanzen hat sie besonders doll interessiert und dann hat sie angefangen, eben die Falter in allen Verwandlungsphasen zusammen mit der Futterpflanze darzustellen und hat so zum ersten Mal umfassend diese Verbindung zwischen Insekt und Wirtspflanze dargestellt und sich auch wirklich darauf konzentriert. Und es gibt so eine Anekdote, die mir immer wieder begegnet, die ich auch lange selber geglaubt habe und so und auch erzählt habe. Also man findet die oft so in Artikeln, Podcasts oder Social Media Beiträgen oder so. Und zwar die Behauptung, vor Maria Sibylla Merian habe man geglaubt, Insekten entstünden aus Schlamm und fauler Materie. Ja, es klingt jetzt natürlich cool, wenn man sich vorstellt, oh, und dann kam Maria Sibylla und die hat das alles umgeändert, die bringt das Licht der Erkenntnis oder so. War aber differenzierter in echt, denn es war nicht so, dass alle Menschen dachten, dass alle Insekten aus Schlamm kommen. Also es gab eine Ansicht, und zwar, dass sich Maden aus totem Fleisch bilden könnten. Ja, in den 1660er Jahren, also danach, da war Maria Sibylla eine junge Frau, hat Francesco Redi bewiesen, dass das nicht so ist, dass die aus Fliegeneiern kommen. Es ist schon krass, wenn man sich vorstellt, dass bis dahin keiner auf die Idee kam, das zu überprüfen. Was hat er gemacht? Er hat drei Eimer hingestellt. Ein Eimer war offen, einer war ganz dicht abgedeckt und einer nur mit so Gaze abgedeckt. Und überall lag halt Fleisch drin. Und er hat geguckt, wo entwickeln sich Fliegen und das war halt offensichtlich da, wo die Fliegen drankommen. Mhm. So, ne? Er hat das bewiesen, wo ich dachte, krass, vor niemand. Na gut, aber Aristoteles hat halt Sachen gesagt und von Aristoteles kommt auch diese Theorie. Aber trotzdem auch zur Zeit von Merians Geburt wussten die Leute, wo Insekten herkommen, so im großen Stil, sag ich mal, wo Schmetterlinge herkommen. Ja, also niemand hat dann Bottich Schlamm aufgestellt und gewartet, dass die Seidenraupen da rauskommen. Die Seidenspinnerei war ein uraltes Handwerk und die Leute, die es betrieben, kannten natürlich den Lebenszyklus der Tiere. Die haben mit Eiern gehandelt, die haben mit Larven, mit Kokons gehandelt. Also Merians Verdienst liegt hier eigentlich woanders. Und zwar in dieser Systematik, in der Verbindung von Kunst und Wissenschaften, in der Konsequenz, mit der sie über Jahrzehnte beobachtete und eben dokumentierte und eben dieser Fokus auf der Ökologie der Insekten. Das hat damals nämlich noch keine Sau interessiert. Ja, also was fressen die, wie leben die und auch diese Einteilung Tag- und Nachtfalter und solche Sachen. Also da hat sie sich sehr hervorgetan. Da muss man jetzt nicht noch irgendwelche anderen Sachen irgendwie erfinden oder so. Mhm. Und so verklären. Und bei Verklärung war auch eine Sache, weißt du, erinnerst dich, als ich den Vortrag recherchiert habe, dass ich echt Probleme hatte, herauszufinden, wie die aussah.
Ja.
Weil es gibt so viele Porträts von ihr.
Auch bei Wikipedia und so, oder?
Ja, ja, auch so bei, auf Büchern, auf den Covern von Büchern. Ich habe ja ein Buch auch. Ja, wo man einfach keine Ahnung hat, wie sieht die Frau eigentlich aus? So, weil man dann gemerkt hat, es ist sie gar nicht. Es war dann immer jemand anders, zum Beispiel diese Bilder, wo Maria Sibylla Merian angeblich als alte Frau drauf ist. Das ist sie gar nicht. Das ist die Ehefrau von einem Freund ihres Vaters, der auch ihren Vater porträtiert hat. Und dann so ein Porträt, das tatsächlich auch auf dem Buchcover von Dieter Kühn ist, was ich gelesen habe. Aber das sie wohl auch nicht. Das macht auch gar keinen Sinn, weil das ist eine junge Frau, eine junge Malerin, die da recht lasziv sitzt auch. Also es passt gar nicht zu ihr, weil sie extrem religiös war, sehr, sehr religiös. Fromm. Ja, und sehr, sehr fromm, genau. Und sehr, da auch sehr pietätmäßig und sehr puritan eigentlich so. Also die setzt sich da nicht hin mit so einem Trägerkleid und einem Träger unten und so. Vor allem hatte sie halt ein Ölmalset in der Hand. Und sie malt ja gar kein Öl. Sie malt ja Aquarell. Sie hat aber da so eine Palette mit Ölfarben und Ölpinseln in der Hand. Das passt überhaupt nicht zu ihr. Also es ist eigentlich, sollte schon klar sein, dass sie es nicht ist. Und da sind wir schon direkt bei so einer anderen Sache, und zwar, dass ihre religiöse Seite gern so ein bisschen beiseite gewischt wird, ne? Das passt halt nicht so richtig zu den modernen Erzählungen weiblicher Wissenschaftsheldinnen oder Feministinnen oder irgendwas. Sie war aber, wie gesagt, wirklich extrem gläubig. Ja, die ist in so eine komische Sekte gegangen, ja. Also die Familie gehörte zum Glück für sie zur reformierten Tradition, und die Erforschung der Natur galt dort eben als Erforschung des göttlichen Wirkens. Und deshalb war ihr das erlaubt, sich so als Wissenschaftlerin zu betätigen. Ja, als Katholikin hätte sie das wahrscheinlich nicht gekonnt. Ja, in der religiösen Strömung des Pietismus, der die Naturbetrachtung als anderen verstand, lag für Merian beides eben eng zusammen, Wissen und Glauben. Mhm. Also sie hat das schon so auch kontextualisiert. Und 1686 zog sie dann eben, inspiriert durch ihren Halbbruder, der mit ihrer Mutter und ihren Töchtern zu den, durch ihren Halbbruder mit der Mutter und den Töchtern zu den Labbadisten, was wir eben schon gesagt haben, zu dieser Sekte. Ja, auf so ein Schloss, das heißt Schloss Walter. Und die waren schon krass drauf. Also die haben zum Beispiel von ihren Mitgliedern die Aufgabe persönlichen Besitzes gefordert. Natürlich schlecht ist, wenn du so ein riesengroßes Werk an Gemälden und dein ganzes Mahlzeug und so hast. Allerdings hatte sie dort Privilegien und durfte tatsächlich da weiter dran arbeiten, so ein bisschen. Mhm. Problem für sie familientechnisch oder eher für ihren Mann war, dass die Sekte Ehen mit Außenstehenden nicht anerkannt hat, ja. Und das war für Merian dann der Weg, sich von ihrem Mann zu trennen, was vor dem Nürnberger Magistrat damals kaum möglich gewesen wäre, weil es eigentlich keinen guten Grund gab. Ja. Und das ist eigentlich auch so interessant, denn in vielen Biografien kommt ihr Ehemann Johann Andreas Graf super schlecht weg. Ja, so als mittelmäßiger Maler, als Trunkenbold, nutzloser Weiberheld, der sich aushalten lässt von seiner erfolgreichen Frau. Aber 2009 hat man einen Brief von ihm gefunden, und der zeichnet halt ein ganz anderes Bild. Mhm. Und zwar ist das der Brief eines verzweifelten Vaters, weil er machte sich halt mega Sorgen um seine Töchter da in der Sekte, vor allem um die jüngere, die damals 10-jährige Dorothea, denn er war kurz in der Kommune, durfte dabei nicht bei seiner Familie wohnen und so und musste harte körperliche Arbeit verrichten und war nur so ein Anwärter dabei, und seine Frau war halt schon drin quasi. Und der hat dabei halt gesehen, wie Kinder in der Kommune extrem schlimm gezüchtigt wurden. Also wirklich böse verprügelt wurden und brutal geschlagen, misshandelt wurden. Und er hat halt Sorge wegen seiner Töchter, ne, dass die uns auch droht. Und er in dem Brief schreibt, also das war nicht an seine Frau, sondern an jemand anderen, dass seine Frau das nicht alles freiwillig macht dort. Also so, ne, dass sie auch zu Sachen gezwungen wird und so. Und das Werk, was er halt schon wirklich unterstützt hat, drohe verloren zu gehen. Ja, also der hat sich ja Sorgen gemacht, dass sie ihre wissenschaftliche Arbeit und alles auch nicht weitermacht. Dieser Brief stellt eben diese Erzählung, in der Merian sich aus einer unglücklichen, unterdrückerischen Ehe mit einem unwürdigen Mann befreit, zumindest so in Teilen in Frage. Und die Wahrheit ist halt komplizierter, und Fakt ist aber auch, wir wissen es halt nicht. Ja. Also wir wissen auch nicht, ob das ein guter Vater, ein guter Mann war, denn Maria Sibylla Merian war jetzt keine Frau, die Tagebuch geführt hat oder ausführliche, sentimentale Briefe geschrieben hat. Die war halt total pragmatisch, und die Aufzeichnungen, die man von ihr kennt, das waren eigentlich alles so geschäftlicher Natur. Oder eben wissenschaftliche Aufzeichnungen. Das heißt, wir kennen bei den meisten Fakten ihre Perspektive gar nicht. Ja, wir müssen viel interpretieren, wissen nicht, ob das alles so richtig ist, was wir uns denken. Vielleicht war es ein schlechter Ehemann, vielleicht hat sie unter ihm gelitten. Ich würde es mega gerne wissen, aber die Quellen verraten es mir halt nicht. Ne? So. Jedenfalls löste sich die Gemeinschaft nach 5 Jahren auf. Ich glaube, es gab da Probleme mit so Nahrungsmittelbeschaffung, Geld und allem. Ja. Also wirtschaftlich lief es wohl nicht so. Und Merian zog dann mit ihren Töchtern nach Amsterdam. Und dort, finde ich geil, der Move, hat sie einfach gesagt, ja, mein Mann, der ist tot. Also die war verheiratet und war natürlich nicht tot. Ja, aber sie so, nee, ich bin Witwe. Aber später hat Graf dann schon hingekriegt, dass die Ehe geschieden wird, weil er wollte dann wieder heiraten, nachdem er jahrelang nichts von seiner Frau gehört hat. Merian machte sich dann derweil als selbstständige Geschäftsfrau einen Namen. Und dann erst trat sie wieder unter ihrem Namen auf. Also bis dahin war die eigentlich die ganze Zeit Maria Sibylla Graf. Hm. Und jetzt heißt sie wieder Maria Sibylla Merriam. Und sie hat halt mit Farben gehandelt, mit Pflanzen, mit Präparaten von irgendwelchen Exkursionen, hat ihre Töchter ausgebildet als Malerin. Das hat sie erst lange versäumt, tatsächlich, auch durch diese Zeit in der Sekte. Und hat dann recht spät damit angefangen. Und hat dann auch Auftragsarbeiten gemacht. Und in Amsterdam, in den Kuriositätenkabinetten, auch in diesen Privatsammlungen der Stadt, begegnete sie eben tropischen Insekten, die so aufgespießt in so Schubladen lagen und so. Und die hat sich halt wahnsinnig darüber geärgert, dass man aus diesen toten Exemplaren jetzt keine Lebenszyklen oder irgendwelche ökologischen, wie leben die und so, ableiten kann. Und das hat sie irgendwann so gestört, dass sie sich dachte, alles klar, alles muss Frau selber machen. Da schaue ich es mir persönlich an. Das heißt, 1699 hat sie eine Anzeige in Amsterdamsche Courant geschaltet, hat den kompletten Inhalt ihres Ateliers verkauft und bestieg und wohl auch von der Stadt Amsterdam so eine kleine Förderung bekommen, mit ihrer Tochter Dorothea ein Schiff nach Suriname. Und jetzt komme ich jetzt zum Teil der Geschichte, der eigentlich nie erzählt wird oder nur gestreift oder beziehungsweise bei HistorikerInnen bestimmt. Aber jetzt, während meiner Ausbildung zur Biologin oder auch wenn Women's Days oder so, spielt es nirgends eine Rolle. Und ich wusste das vorher deshalb auch nicht. Aber dieser Teil ist für mein Verständnis von Maria Sibylla Merian wesentlich jetzt, ne? Man hört es ja total oft, so Reisende der damaligen Zeit, da denke ich auch so an Alexander von Humboldt mit Bonpland und so, die reisen in tropische Länder und forschen daher. Ja. Und man liest mal so Alexander von Humboldt um Bonpland und da habe ich echt einige Fragen, vor allem logistischer Natur. Also, wenn ich mal überlege, es gibt ja so ein Gemälde von Alexander Humboldt, von Humboldt um Bonpland dort in ihrem Lager, sage ich mal. Ganz viel Gerätschaften und so. Und durch die Reiseberichte wissen wir auch, was für Experimente die gemacht haben. Also, sie hatten viele Geräte dabei. Die hatten quasi ein ganzes Zeltlager dabei. Die hatten Proviant dabei. Die hatten Medizin dabei. Die haben Bücher, Aufzeichnungen und so. Also, wenn die zu zweit oder was, haben die es alle mit so einem riesen Rucksack. Ein Rucksack hat 200 Liter. 1000 Liter. 1000 Liter Rucksack mit so einer ganzen Badewanne voll Zeug. Und dann noch zwei Karren hinterhergezogen, wahrscheinlich. Eher nicht. Ne? Und das heißt, also erstens müssen ja die Reisenden dorthin kommen und dort müssen sie dann irgendwie Hilfe bekommen beim Tragen, ja. Und bei Merian war das so, dass die auf einem Schiff der Westindischen Handelskompanie gereist sind, der WIC, und die Handelssegner dieser Gesellschaft fuhren routinemäßig im Dreieck, ne? Also diese Dreieckshandel. Du kennst den Dreieckshandel, oder?
Hat meine Geschichte.
Genau. Also das heißt, die sind in Europa losgefahren, sind dann runtergefahren an die westafrikanische Küste, haben dort verschiedenste Handelsgegenstände abgeladen und eingetauscht und so, also was wie was die Kolonien da halt gebraucht haben. Dort haben sie dann aber Sklaven mit an Bord genommen und sind rüber nach Südamerika gefahren und haben dort die Sklaven verkauft, ja, und sind dann wieder zurück nach Europa. Also von Amsterdam, ihre Route ging von Amsterdam nach Westafrika, von Westafrika nach Südamerika und zurück nach Amsterdam. Und auf der Fahrt nach Westafrika transportierten sie eben verschiedenste Handelswaren, also Alkohol, Gewürze, Stoffe, Möbel, Waffen, was auch immer. Und wahrscheinlich an der Hafeninsel Gorée nahmen sie halt Sklaven mit an Bord. Ja. Denn die WIC besaß das Monopol für den Sklavenhandel im niederländischen Machtbereich und war eben auch vertraglich verpflichtet, ausreichend Sklaven in die Kolonien zu transportieren. Und wenn man überlegt, wie schwierig da die Schiffsreisen damals waren, das ist nicht so, dass jetzt alle 2 Minuten du einfach mal schnell ein Schiff schicken kannst,
Naja.
sondern du warst halt 1,5 Jahre unterwegs dann,
Ja.
ne? Und das heißt, die haben natürlich dann das kombiniert. Also es gab reine Sklavenschiffe, wo wirklich nur Sklaven gefahren sind. Aber es gab eben, also diese Schiffe, die Anführungsstrich normalen Handelsschiffe, da waren wahrscheinlich auch immer Sklaven mit dabei. Ich habe mir da auf Wikipedia findet man so Listen tatsächlich von Schiffen, die damals gefahren sind, von reinen Sklavenschiffen der WIC, also nicht die kombiniert waren mit Handel. Und da siehst du auch noch die Ladungslisten. Also wie viele Sklaven da waren, dann als die angekommen sind in Südamerika, wie viele tot waren und wie viele direkt danach noch quasi am Hafen so noch gestorben sind, bevor es dann weiterging. Das ist schon sehr schlimm. Und Suriname ist da halt richtig krass. Da lag die Sollzahl, die Sklaven, die geliefert werden sollten, bei 2.500, ja, bei jährlich. Und die Gesamtbevölkerung dort waren 10.000 Menschen inklusive Sklaven, was. Und die ist nicht so, dass die jetzt jedes Jahr um 2.500 gestiegen ist. Ja, die Zahl. Das heißt, es war ein unfassbar mörderischer Verschleiß an Leben dort. Allein im Jahr von Merians Reise verschiffte die WEC rund 11.000 Sklaven darüber. Und mutmaßlich 600 bis 700 befanden sich dann so mit regulär reisenden Menschen der Ladung der Mannschaft von ihnen auf so einem 30-Meter-Schiff, wie das auf dem Merian reist. Ja, und das also in unvorstellbarer Enge. Und wenn man sich so vorstellt, wie die Verhältnisse damals waren, schon, sage ich mal, so Standard Handelssegler nach Übersee, also die wirklich nur so Ware hatten, ohne menschliche Fracht, ja, und die wurden schon als fahrende Höllen bezeichnet. Also Seeleute wurden für die kleinsten Verstöße wirklich blutig gepeitscht, die haben die da auf Kanonen gebunden und blutig gepeitscht. Manche haben das nicht überlebt, und zum Teil haben die auch bei kleinsten Verstößen einfach von Bord geworfen. Ja, und wenn das schon unter weißen Besatzungsmitgliedern Praxis war, kann man sich ja vorstellen, wie es man da mit verschleppten Afrikanerinnen und Afrikanern umging. Absolut unvorstellbar, was sie mit den Menschen gemacht haben, die sie dort entführt haben. Das wollen wir uns heutzutage nicht mal ausmalen, ja. Und wir wissen auch nicht, ich meine, Mutter und Tochter Miriam werden das alles mitgekriegt haben. Die werden das alles gehört haben. Wir wissen jetzt nicht, wie es für die war, aber es muss auch für sie eine Reise voller Angst auch gewesen sein, voller Strapazen auch. Haben sich wahrscheinlich eingeschlossen in der Kabine und gehofft, dass nichts passiert. Und,
ja, auch wenn man sich die Zahlen nochmal vor Augen ruft, also du hast gesagt, so ein Schiff ist so 30 Meter lang oder so. Ja. Die nehmen etliche Waren mit und dann sind alle Sklaven quasi auf irgendeinem so Zwischendeck zusammengepfercht.
Plus Besatzung, Gäste und so.
Und das sind ja Hunderte gewesen. Also die sind da wirklich auf engstem Raum wirklich zusammengepfercht gewesen.
Ja.
Und auch untereinander werden die dann natürlich irgendwann die Nerven verloren haben.
Also ich meine, die konnten sich ja nicht mal richtig hinlegen oder irgendwas. Ja. Und das
waren ja Jahre unterwegs.
Ja, das ist total krass. Und jetzt wird es auch unangenehmer in der Merian-Erzählung. Aber mutig, wie wir hier im Namen der Wissenschaft sind, ne? Schauen wir uns das an. Und also die sind nach Paramaribo gefahren und dort kann es halt jetzt gut sein, dass Maria Sibylla Merian auch selber Sklaven gekauft hat, also Menschen gekauft hat. In ihren Aufzeichnungen nämlich schreibt Merian sehr oft von meinen Sklaven, also auch Mehrzahl, das heißt, sie hatte mehrere. Und wir wissen jetzt nicht, ob sie selber gekauft hat und ausgesucht hat oder ob man sie ihr gegeben hat oder geschenkt hat oder so, aber Fakt ist halt, dass sie, ja, welche hatte. Ja, und das Schlimme ist, dass unter allen europäischen Sklavenhaltergesellschaften die niederländischen Surinam als die grausamste galt. Und ich habe so ein paar Berichte gelesen, so wie es damals war und was denen passiert ist und so. Es ist komplett, also wirklich unerträglich, ja, was die den Menschen angetan haben. Ja, und Kolonialherren auf den englischen, also von den Briten besetzten Inseln, haben Anführungsstrichen ungehorsame SklavInnen, wenn die einschüchtern wollten, dass die Spuren, ja, haben die denen gedroht, dass sie nach Surinam verkaufen. So, weil die Kolonie war wirklich in ganz Westindien verschrien und die haben einfach deswegen auch dieser krasse Verschleiß, die PlantagenherrInnen, also es meistens die Männer, aber es gab auch immer mal Frauen, zum Beispiel wenn besonders hübsche, da gab es so einen Fall von einer Plantagenherrin, da gab es halt ein so besonders hübsches 15-jähriges Mädchen und weil die Angst hatte, dass ihr Mann da Interesse entwickelt, hat sie halt komplett verstümmelt. So, ja, und dass sie halt nicht mehr schön aussieht, hat das ganze Gesicht verstümmelt und alles. Und das sind halt so, die haben so schlimme Sachen gemacht, die haben auch so mit der Psyche von denen gespielt und alles. Zum Beispiel einmal hat ein Plantagenherr mitbekommen, dass seine Sklaven sich im Wald treffen wollten, um sich alle zu suizidieren. Und dann ist er hingefahren, schon rechtzeitig sozusagen, und meinte so, ah super, weil die dachten halt, wenn sie sich das Leben nehmen, dann werden sie wiedergeboren in ihrem Mutterland, dort als freie Menschen. Ja? Mhm. Und dann meinte er, ach super, weil ich habe da schon eine Plantage gebaut und wir bringen es jetzt alle zusammen um, ich auch, weil das ist super, wenn ihr schon da seid, weil dann habe ich ja schon direkt Sklaven. Und dann muss ich nicht noch neue kaufen. Und dann also hat er gesagt, doch, macht. Und hat auch sich selbst so einen Strick um den Hals gelegt und so, macht und so. Also hat er total krasse Psychospiele so mit denen gemacht. Ne? Und in dieses System trat halt Maria Sibylla Merian auch ein. Und sie hat das soweit wir wissen, zu keinem Zeitpunkt grundsätzlich in Frage gestellt. Sie hinterließen es ja, wie gesagt, kein Tagebücher oder sowas, aber so ziemlich alle christlichen Kirchen der damaligen Zeit legitimierten halt Sklaverei als eine Art gottgegebene Ordnung. So, ja, sie war sehr gläubig, sie hat die Kirche gefolgt, ne? Und öffentliche Kritik an der Versklavung von Menschen entwickelte sich erst im 19. Jahrhundert. Also, damit meine ich jetzt nicht irgendwelche Einzelnen, die es schon eingesetzt haben, sondern wirklich so groß, ne? Also, dass es so eine große Bewegung wurde. Und England ging dabei voran. Und die Niederlande beendeten die Sklavenwirtschaft als allerletztes europäisches Land. Und zwar 1863. Das muss man sich mal vorstellen. Und vorher, die wollten halt wirklich nicht so. Und das ist also auch widerwillig. Und Merian war eben ein Kind ihrer Epoche und hat halt mit den Zuständen gelebt und gearbeitet, die da herrschten. Und hat, das war halt, die damals halt als normal galten.
Ja.
Ja, und das waren einfach, ja, das war halt ihre Baseline. So, sie wird geboren, es gibt Sklaven.
Ja.
So, ja. Und dennoch schien sie trotzdem, also es gibt, ja, wie gesagt, von ihr selber ist nicht sowas, aber es gibt schon so Hinweise in ihren Briefwechseln, wo es hier und da mal auch eher um pragmatische Themen ging, aber wo sie sich zum Beispiel ausgelassen hat über, wie die Plantagenherren halt so die Sklaven behandeln. Es gab schon Hinweise darauf, dass sie ihre Sklavinnen und Sklaven möglicherweise anders behandelt hat. Ihr Biograf Dieter Kühn hat es so formuliert, er könne es zwar nicht beweisen, sei aber sicher, dass sie ihre Sklaven eher wie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter behandelte, die ihr eben immer die Pflanzen und Insekten brachten und sie ihr die Geschichte erzählten, die sie auch zu Rate zog bei ihren Forschungen. Und tatsächlich enthält Merians Surinam-Buch eine interessante Passage über eine ganz bestimmte Pflanze, und zwar über die Pfauenblume. Und Merian hat dort nämlich notiert, also in dem veröffentlichten Buch, dass misshandelte indigene Frauen und Sklavinnen aus afrikanischen Ländern die Samen dieser Pflanze zur Abtreibung genutzt haben, damit ihre Kinder nicht geboren werden als Sklavinnen und Sklaven. Ja, also sie wollten halt keine Kinder kriegen, damit die nicht auch eben auch dann als Sklaven leben müssten, und manche haben sich damit auch das Leben genommen, eben weil sie dachten, dann überzeugt waren, dass sie in ihrer Heimat als freie Menschen wiedergeboren werden, ja, und dass die Sklavin, der Herrin ihr wirklich sowas Persönliches anvertrauten, was ja auch schlecht für die ist, also es wäre besser, wenn man denen nicht den Trick erzählt, was man da macht, ne, setzt schon so ein gewisses Maß an Vertrauen voraus, also das hätten die zum Beispiel ihren den Plantagenbesitzern bestimmt nicht gesagt, diese Story, ja, und sonst haben sie dann gesagt, okay, dann gibt's halt keinen Zugang mehr zur Frauenblume, also das sieht man schon irgendwie, es würde auch so zu ihrem Charakter passen, von dem, was wir über sie wissen, also eben, weil sie jetzt keine grausame Person ist oder sowas, und weil sie eben nicht findet, dass man Menschen so behandelt und so. Aber trotzdem ist es so, dass sie Menschen auf irgendeine Art und Weise besessen hat. Ja, also sie hat immer meine Sklavin so gesagt. Das heißt, sie war Sklavenhalterin in der Gesellschaft von SklavenhalterInnen. Und wir wissen dadurch, dass ihre Baseline, dass das normal ist, wissen wir ja auch nicht, was noch normal für sie war. War es normal für sie, Sklaven zu züchtigen, wenn die einen Fehler gemacht haben? War es normal für sie? Also, weiß ich nicht. Oder wie sah der Alltag in ihrem Haushalt aus? Ja, auch wenn sie vielleicht nicht misshandelt, so schwerst misshandelt oder sonst was hat, hat sie vielleicht trotzdem irgendwie, man weiß es halt nicht, weißt du? Das ist halt sehr schwierig. Wir wissen aber, also, dass sie auch eine indigene Frau auf die Rückreise nach Europa mitnahm, die dann mitgekommen ist. Und natürlich, die wurde da natürlich dann eine freie Frau, weil das war halt nicht in der Kolonie, dann ist sie automatisch ist sie halt frei. Man sieht nur, dass sie in der Passagierliste des Schiffs ist sie vermerkt als Indianin. So, also ohne Name oder sonst was, das ist das Wort, was da halt steht. Und wir wissen nicht, was aus der Frau geworden ist. Also gibt keine Aufzeichnung darüber, ob die jetzt bei Merian geblieben ist oder ob sie dort dann ein eigenes Leben aufgebaut hat, ob sie schnell gestorben ist, vielleicht, weiß nicht, irgendwelche Krankheiten oder so, ne? Und falls sich die Zuhörenden jetzt fragen, warum erzähle ich das alles? Weil es irgendwie nie erzählt wird, ja. Es ist irgendwie immer ein feierlicher Anlass, wo es gerade leider doch nicht passt. Oder gerade irgendwie Women's Day oder so, ja. Und dann schaut man doch lieber auf die wissenschaftlichen Errungenschaften. Alles andere blenden wir aus. Und ich bin es halt irgendwie leid, denn Geschichte ist ja auch Wissenschaft und Wissenschaft ist halt kritisch. Ich erzähle das halt, weil ich selber auch so eine Verwandlung durchgemacht habe in meiner Beschäftigung mit ihr. Also vor einigen Jahren kannte ich eben diese Standard-Stories, Wunderkind, die mutige Forscherin, die unbeugsame, ja gar feministische Frau, die dem Ruf der Tropen und der wissenschaftlichen Exzellenz folgt und sich von ihrem bösen Mann trennt. Und na gut, das mit dem Glauben lassen wir mal komplett weg. So ist halt dann so eine inspirierende Figur auf Social-Media-Kacheln, auf Briefmarken, auf Postkarten und die auch dann irgendwie nicht echt ist, sondern so für das moderne Publikum oder für mich als Feministin auch so mundgerecht zurecht portioniert wurde, ja. Und ich meine, ich musste ja nicht alles nochmal erkennen, wir kennen ja diese Story. Als ich dann aber begann, andere Quellen zu lesen, also Natalie Zimmermann-Davis oder Dieter Kühn oder so, hat sich meine Sicht so gewandelt. Also er hat diese Standard-Story von ihm direkt am Anfang erzählt und dann hat er gefragt mit, ist das so? Mhm. War es so?
Mhm.
Ja, weil da so viel Verklärung drin ist und eigentlich die Quellen geben vieles gar nicht her. Und er hat dann deswegen ihre Geschichte zusammen mit dem breitesten Kontext ihrer Lebensumstände erzählt, also einschließlich der Teile, die halt, ja, für irgendwie, also in Anführungsstrichen, beschämend sind, ja, aus unserer Sicht. Ist beschämend, ja. Sie ist so ein Role Model und hat halt da so diese Beschmutzung, halt dadurch, dass sie ein Kind ihrer Epoche war.
Mhm.
Und in seiner Biografie verschleiert er weder die Sklaverei noch die Tatsache, dass Merian auch in manchen wissenschaftlichen Fragen weniger exakt gearbeitet hat, als wir gern hätten. Mhm. Das habe ich auch noch nie gehört, aber zum Beispiel gibt es so eine Anekdote, da bringen die Sklaven ihr so eine Blume. Und sie zeichnet, also stell mal, das ist so eine Blume, die ist so, das ist einfach ein Stängel und oben ist eine große Blüte. Mhm. Und sie zeichnet das dann, dass die so im Boden steckt und unten dann die Wurzeln im Boden sind. Also ganz komisch irgendwie. Eigentlich wie ein Pilz. so ein Blumenpilz. Und aber was die ihr halt nicht mitgebracht haben, die haben ihr die Blätter nicht mitgebracht. Das ist einfach nur die Blüte. Sie dachte direkt, ist die eigentliche Pflanze. Und da wurde dann auch langsam klar, also da gab es mehrere so Schnitzer, sage ich mal. Und zusammen mit den Nachverfolgungen der Reise wurde dann auf einmal klar, die ist gar nicht in den Dschungel gegangen. Also bei mir wird die Geschichte erzählt, die ist in den Dschungel gegangen mit ihrer Tochter und hat da geforscht. Ist sie gar nicht. Die hat die Plantagen nicht verlassen, die Gärten. Die hat die Gärten nicht verlassen, hat die Sklaven geschickt und hat es nicht überprüft halt. Kannst du als Wissenschaftlerin halt heute nicht mehr machen. So, ist auch ein bisschen komisch, weil viele der Blumen, die sie da dann gezeichnet hat, die gab es halt auch schon in den Niederlanden, ne? Ich frage mich so, wenn die immer in den Dschungel gegangen wäre.
Was sie noch alles entdeckt hätte
mit ihrem Wissen. Ja, mit den Tieren auch und so, ne? Mit den ganzen Raupen und so, die hat sich dann auch die Raupen immer bringen lassen und alles mit der Pflanze so zusammen. Und da war ich ein bisschen traurig. Also sie ist dann auch über zu verschiedenen Plantagen, also von da war ja auch so ein, sage ich mal, eine Station der Labadisten, war da so eine Station. Und da ist sie auch so in verschiedene Gärten, hat sich das alles angeschaut und so. Aber sie ist halt nicht in den Dschungel gegangen. Wenn, dann ist sie auf so einer Plantage mal in den hinteren, bisschen wilderen Teil gegangen, wo dann die Sklaven ihr den Weg ein bisschen freigehackt haben. Aber die war eigentlich gar nicht im Dschungel. So, und das wusste ich nicht. Zum Beispiel, das redet man auch nicht so gern drüber. Muss man ja auch jetzt nicht besonders hervorheben. Nur blöderweise wird es halt falsch erzählt. Also, dass die da quasi, weiß ich nicht, so wie so Tomb Raider durch den Dschungel ist und das alles selber erforscht hat und sowas halt gar nicht. Und
aber ganz ehrlich, also wir sind ja unter uns, aber sowas gibt es halt heute auch noch. Ich meine, es gibt halt so in der Wissenschaft ja irgendwie die Letztautoren auf den Papern, die Profs, denen wird immer der ganze Ruhm zugeschrieben sozusagen, aber manchmal haben die halt echt gar nichts gemacht, sondern das sind dann die ErstautorInnen, die das Projekt quasi eigenverantwortlich vorangetrieben haben, sich das vielleicht sogar ausgedacht haben und so. Und dann haben vielleicht die Profs, die hinten stehen, quasi auf der Veröffentlichung, haben gar nicht viel zu beigetragen, aber die heimsen die ganzen Lorbeeren ein, als hätten sie noch selber an der Bench gestanden oder die Versuche gemacht.
Ja, ich finde auch so, dass das mein Blick darauf dann auch so verändert ist, weil in diesen glatten Erzählungen gab es immer so Leerstellen, also Sachen, die ich mich gefragt habe, wie zum Beispiel die Logistik oder war damals nicht viel Sklavenhandel in die Niederlande, mit welchem Schiff ist die da eigentlich rüber? So, jetzt sehe ich sie halt, also Maria Sibylla Merian, viel schärfer und ich verstehe sie besser als die Person, die sie war, also eine Frau ihrer Zeit, ja, mit den ganzen Problemen und Schwierigkeiten, die eine Frau auch überwinden muss, um überhaupt dahin zu kommen, an dem Punkt, wo sie ist, ja, und natürlich mit ihren Überzeugungen, auch mit ihrem Glauben, also was für mich natürlich, wo wie sie und ich uns diametral gegenüberstehen, aber eben auch und eine Frau halt auch mit den blinden Flecken ihrer Epoche, also weißt du, wie zum Beispiel die Sklaverei normal ist und so.
Mhm.
Und trotzdem halt mit so einer bewundernswerten Konsequenz in ihrer Arbeit, mit einer krassen Begabung, auch dem Willen zur Exzellenz. Also sie hat ja, auch wenn das mit den Plantagen und alles so ein bisschen naja ist, hat sie ja trotzdem viele Sachen extrem gut und wirklich stark nachverfolgt und wissenschaftlich auch sehr gut gemacht, wie zum Beispiel das mit den Tag-Nacht-Faltern oder eben, dass sie geschaut hat, die Futterpflanzen, so was davor keine Sau interessiert hat und so. Und ja, halt auch die dunklen Kapitel ihrer Biografie, die halt bei vielen Menschen dieser Zeit dazugehören. Und gerade wenn wir die Menschen sehr bewundern, reden wir nicht so gern darüber. Und sie kommen jetzt aber auch glaubwürdiger vor, also so echter, also mehr wie ein Mensch und nicht wie so ein komisches, zusammenfantasiertes Denkmal. Und ich finde es gut und wichtig. Und ich finde es auch gut, wenn wir sehen, dass sie eben eine ganz normale Frau war und dass ganz normale Frauen eben auch Fehler machen oder sowas, ja. Oder Dinge machen damals in dem Kontext der Zeit. Sie ist eine historische Figur, die wir heute nicht mehr gut finden, ja. Und trotzdem, dass sie halt eine ganz normale Frau war, die großartige Dinge erreicht hat. Und dass man dafür kein perfektes Wunderwesen sein muss. Dass man auch der Zeit nicht voraus sein muss. Was ja immer gesagt, sie war ihrer Zeit voraus. Da denke ich mir, ja, toll, welche Chance habe ich. Ich bin nicht meiner Zeit voraus. Ich bin halt in meiner Zeit. Kann ich das auch erreichen? Also ja, sie war ihrer Zeit nicht voraus, ja. Und sie hat mit dem, was die Möglichkeiten, die sie hatte, halt gearbeitet und ist da auch so über sich so hinausgewachsen, ja. Und das ist halt irgendwie gut zu sehen, finde ich, dass ganz normale Frauen halt super viel leisten, erreichen können und da schon ein bisschen mehr, gerade im wissenschaftlichen Kontext, auf Wahrheit schauen, ja. Also Menschen auch als vielschichtige Wesen betrachten, die sie sind. Es gibt so ein von Pierre Bourdieu, so Texte, und da erzählt er auch, wie man bei Biografien so nach Kohärenz schaut, ne? Und dann so eine Illusion aufbaut, wie das Leben sinnvoll und geradlinig verlief, so als hätte man schon im Mutterleib das Schicksal erkannt, ja. So ein bisschen eigentlich wie bei so einem Mordfall, wo hinterher man denkt, was, das war doch voll offensichtlich, wieso hat das keiner gecheckt? Also Captain Hindsight einfach, ja. Während es von der anderen Seite der Geschichte noch am Anfang, also mittendrin, ja, absolut nicht zu sehen war. Und so war es ja bei ihr eigentlich auch. Und gerade jetzt diese ganzen Brüche und Widersprüche, die ich jetzt weiß über sie, finde ich, das sind eigentlich die aufschlussreicheren Stellen, ja. Und das ist ja eigentlich auch das Spannende dann eigentlich daran, so dieses ganze nicht so glatte und so. Und klar kann man Merian jetzt irgendwie in so eine kleine Grafik quetschen für Social Media teilen, zusammen mit so einem inspirierenden Zitat, aber wenn man sie wirklich verstehen will, muss man halt auch die Teile anschauen, die wehtun. Und ich finde echt, die verdient es nicht, und das gilt für alle Wissenschaftlerinnen, Marie Curie muss da ja quasi auch immer durch, so als unterkomplexes Sharepic zum Women's Day auf Instagram verwurstet zu werden. Und das gilt halt echt für viele historische Figuren, die wir irgendwie als AbenteurerInnen Abenteurer feiern, während wir gern mal die Bedingungen ausblenden, die zum Beispiel Expeditionen möglich gemacht haben, ja. Wissenschaft muss nun mal kritisch sein und die ganzen unterdrückten Menschen, die unseren wissenschaftlichen Erfolg überhaupt erst möglich gemacht haben, ja, das betrifft eigentlich so ziemlich alle Erfolge da aus dieser Zeit, diese großen Sachen, ja, das darf nicht unter den Teppich gekehrt werden, weil das hier gerade leider ein feierlicher Anlass ist und wir Merians Leistungen bilderschön finden oder so, und das schulden wir halt den Menschen, und das gehört sich nicht für uns, das zu verschweigen, gerade als weiße WissenschaftlerInnen, so, und all diese Geschichten über die Pflanzen hat Merian ja auch von ihnen bekommen. Das wusste sie ja alles nicht. Das ganze Wissen, was sie dann auch in ihren Büchern und so, das ist ja indigenes Wissen, ja, das sie da auch benutzt hat, ja. Und die Leute sind für sie in den Dschungel gegangen, die haben ihr die Pflanzen gebracht und die Raupen. Und sie hat sie selber auch in ihren Aufzeichnungen erwähnt. Also sie hat das nicht versteckt oder verschwiegen, sondern geschrieben, meine Sklaven haben für mich bla 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 bla. Das heißt, diese Leute sind ein wichtiger Teil der schon durchaus aufregenden, auch spannenden Biografie von ihr und ein wichtiger Baustein ihrer Forschung, ja. Und trotzdem, also, vielleicht denkt man jetzt, ich finde die voll blöd oder so. Stimmt überhaupt nicht. Also, ich finde, was sie geleistet hat, war für eine Frau ihrer Zeit außergewöhnlich. Eigentlich schon die Sache mit der Jungfernkompanie finde ich so genial. Denke ich mir, das wäre eigentlich schon krass. Und sie hatte aber natürlich auch Glück, ne? Also Glück, in eine Künstler- und Verlegerfamilie hineingeboren zu werden, Glück, einen Stiefvater zu haben, der sie gemocht hat, ihr Talent gefördert hat, Glück, in einer Epoche zu leben, in der Frauen noch Berufe ausüben konnten, bevor sich die Spielräume verengten, weil das geschah ja im Laufe der folgenden Jahrhunderte. So im 17. Jahrhundert konnte eine Maria Sibylla Merian existieren, als im 19. Jahrhundert aber das Bürgertum die Gesellschaft prägte und so um genau 1900 das bürgerliche Gesetzbuch im Kaiserreich ins Kraft trat. Ab da bestimmte ja der Ehemann, ob und welchen Beruf seine Frau ausüben durfte. Und diese Regel wirkte ja auch weit bis ins 20. Jahrhundert hinein. Also auch hier in Deutschland konnten Ehemänner ja die Jobs ihrer Frauen bis 1958 einfach kündigen, konnten anrufen, meine Frau arbeitet nicht mehr, tschüss. Ja, das heißt, die Freiräume, die Merian genutzt hatte, wären für viele Frauen späterer Generationen verschlossen gewesen. So. Und ich finde eine Sache interessant, und zwar die Töchter. Das war mir gar nicht klar auch. Ich habe so viel gelernt bei den Recherchen. Also die hat natürlich mit ihr als Mutter auch Glück, ne? Auch wenn es sicherlich oft nicht leicht war, eine Tochter einer Maria Sibylla Merian zu sein. Beide, Johanna Helena und Dorothea Maria, waren super begabte Malerinnen, das wusste ich bis dahin auch nicht, die aktiv an den Büchern ihrer Mutter mitgearbeitet haben. Lange dachte man, alle Bilder sind Maria Sibylla Merian. Ist gar nicht so. In ersten jüngerer Zeit zeigen Forschende, dass die Zuschreibung einzelner Bilder alles andere als klar ist, ja. Dass ForscherInnen sich bis heute streiten, welche Zeichnung jetzt eigentlich von wem stammt, also von Mutter oder von der Tochter und so. Und dass Merians Name so groß wurde, hat auch damit zu tun, dass die Arbeit der Töchter in seinem Schatten verschwand. Ja, das ist ja schon üblich gewesen damals in Künstlerwerkstätten, ne? Also auch wenn du einen Picasso kaufst, ist es nicht, sich hat nicht der Picasso unbedingt gemalt, ja, sondern seine Angestellten halt. So, ja, und das war schon üblich. Aber ich frage mich, also man weiß nicht so richtig, warum sie das so gemacht hat. Ob sie Angst hatte, vielleicht dann nicht ernst genommen zu werden, wenn sie sagt, ja, hier, das habe ich mit meinen Töchtern gemacht oder sowas, ne? Und wenn man sich die Töchter so anguckt, ich finde, die verdienen eigentlich auch schon eigene Ehre und so, aber geht immer unter. Also niemand redet über ihre Töchter, was ich voll schade finde. Ne? Ja, auf jeden Fall Metamorphosen, ne? Verwandlung der Raupe zum Falter, Verwandlung der Blumenmalerin zur Naturforscherin, der Ehefrau zur krassen Geschäftsfrau und natürlich auch die Verwandlung der Europäerin, die halt einfach in Amsterdam im Tropenhaus sich Sachen angeguckt hat, zur Expeditionsleiterin in Suriname. Ja, und dann eben auch diese Metamorphose meiner eigenen Sicht auf eine Frau, von der ich eigentlich lange dachte, sie zu kennen und alles über sie zu wissen, die ich jetzt noch genauer kenne, halt mit all den Schatten und Rissen, die so ein wirklich echtes, gelebtes Leben mit sich bringt und die ich immer noch genauso mutig und bewundernswert finde wie vorher auch, nur sehe ich sie jetzt halt nicht mehr so verschwommen, nicht mehr wie so ein Abziehbild all der Erwartungen, die wir modernen Menschen auf sie projizieren. Also bitte sei feministisch, bitte sei atheistisch, sei perfekt und so, wie wir es aber heute definieren, ja. Für damalige Verhältnisse war sie schon ganz schön freakig drauf. Also die Zuckerplantagenleute fanden die total komisch, dass sie da nicht auch einfach nur sich für Zuckerrohr interessiert. Sondern für dieses ganze anderen Pflanzen und Insekten und so. Und sie hat die überhaupt nicht gerafft, warum die nicht noch andere Sachen da anbauen wollen. Und hat nicht gerafft, wieso sie so mit ihren Sklaven umgehen und lauter so Sachen. Also, ja, also das ist ja auch Wissenschaft bekanntes, immer in Frage stellen. Also ich habe jetzt sehr viel mehr gelernt. Eine Raupe, die sich verpuppt, zerstört ja dabei die bisherige Gestalt vollständig. Das wird ja so eine Suppe. Im Kokon löst sich dann fast alles auf, was sie war. Und was daraus entsteht, ist ja was Neues. Und es behält aber, finde ich, die Erinnerung an all das, was es durchlebt hat, irgendwie trotzdem in seiner Struktur. Und ich finde, so sollten wir auch mit historischen Figuren umgehen. Wir können sie bewundern und geil finden und alles. Und gleichzeitig aber trotzdem hinschauen, da, wo es vielleicht nicht so schön ist, das heißt nicht, dass wir sie verteufeln, sondern dass wir aber den historischen Kontext halt einfach uns auch angucken. Und gerade sowas wie die Sklaven, die ihre Arbeit möglich gemacht haben, dass wir nicht so tun, als hätte es die nicht gegeben, weil ohne die hätte es eine Maria Sibylla Merian, so wie sie ist, so wie sie heute strahlt, das war ja auch ihr Hauptwerk dann, dieses Buch an Suriname, ne? Hätte es sie auch nicht gegeben. Ja, wäre so nie passiert. Und deswegen finde ich das wichtig, weil da gerade an den ekligen Stellen so, finde ich, beginnt das eigentliche Verstehen. Das war meine jetzt sehr lange Geschichte.
Vielen Dank.
Sehr
Es zeigt
gerne.
vor allem auch nochmal, wie sehr sich sozusagen unser Geschichtsverständnis auch wandelt. Also es ist nichts Statisches. Du hast gemeint, 2009 wurde auf einmal eine neue Quelle entdeckt und ihr das Bild jetzt über den Mann in dem Fall da oder Ex-Mann total ins Gegenteil verkehrt.
Ja, oder auch 1997 gab es so ein Bild mit so einem Kaiman drauf, der mit einer Schlange kämpft oder sie frisst oder so. Und da dachte man lange, es ist von Maria Sibylla Merian, aber jetzt seit 1997 weiß man es von der Tochter Dorothea. Also alles ist lauter so Sachen, ja. Das ist wirklich interessant. Also ich finde es so schade, dass man keine so persönlichen Aufzeichnungen von ihr hat. Also ihre Stimme hört man eigentlich nur so in ihren Büchern, weißt du? Was sie da so erzählt und so. Und ja, ich bin halt total neugierig auch. Ich finde es sehr interessant mit ihrem Glauben auch. Auch, dass ich davon bisher noch nie gehört habe. Viele denken vielleicht so, ja gut, damals waren ja alle irgendwie in die Kirche gegangen, aber sie war halt wirklich explizit extrem gläubig.
Weißt du, als du das eben erzählt hast, musste ich zum ersten Mal dann auch wieder an Gregor Mendel denken.
Ja, dass es halt ein Mönch war. Ja. Also sie. Ist ja, weißt du, manchmal hast du ja so, auch bei Forschenden, wenn die aus dem Kloster kommen oder so, es sind ja nicht alle früher ins Kloster gegangen, weil sie so unglaublich gläubig sind, sondern weil irgendwie die Eltern gesagt haben, du gehst jetzt ins Kloster, wir haben keine Kohle für Mitgift, ja, so viel Spaß, Nonne zu sein. War vielleicht auch nicht immer das Schlechteste, wenn man überlegt, wie es so mit Ehen und so da oft lief. Und gut, da gab es auch sehr schlechte Kloster, aber trotzdem. Und sie ist ja extra selber aus eigenem Antrieb in so eine krass fundamentalistische Sekte gegangen. Also es war sie halt selber, es war nicht nur so ein Ding, so ja, wir gehen halt alle in die Kirche, man muss irgendwie gucken, ne? Sondern sie war wirklich ganz explizit sehr fromm. Und das habe ich noch nie über sie gehört. Und ich glaube auch, weil man das irgendwie heutzutage als Makel sieht, auch heute, wenn zum Beispiel, wenn ein Wissenschaftler sagt, ich bin Christ, ich bin gläubig, ja, ich glaube an Gott, ich glaube, ich bete, ich glaube so, ne? Der guckt man, wäre schon komisch angeguckt. Man denkt so, hä, aber du bist doch Biologe. So, ne? Also das finde ich irgendwie komisch, dass es, ich glaube, viele denken auch so, gläubig sein heißt jetzt, dass alle Kreationisten sind oder so, was ja überhaupt nicht so ist. Ja. Und ich glaube, das ist so ein Punkt, den der eckt eher an. Also ich finde, heutzutage zum Beispiel gläubig sein ist schon eher edgy. Früher war es konformistisch. Und ich finde, heute ist eigentlich schon nonkonformistisch, wenn man sagt, ja, ich bin gläubige Christin. Ja, ich habe eine Freundin von mir, die ist gläubige Christin. So. Also wirklich explizit, die betet jeden Abend, jeden Tag. So. Alles sitzt für sie im Kontext auch, aber sie ist gleichzeitig auch Wissenschaftlerin. Ja, und ich so, und das ist halt heute, wäre konformistisch, dass alle Atheisten sind eigentlich. Ja, und wenn man heutzutage, finde ich,
was so Christen, ich mein,
glaube ich schon, ja. Ich meine, wie viele Leute, die du kennst, sagen, ja, ich glaube an Gott, ich bete auch immer.
Ja, nicht so viele, aber also vielleicht auch, weil wir jetzt nicht in diesen Kreisen unterwegs sind.
Wir sind unter Wissenschaftlern. Welchen schon allein, dass du sagst, es sind Kreise. Früher waren es halt alle.
Ja,
da bist du halt über die Straße gegangen.
Wir haben immer noch christliche Feiertage und alles. Und
ja, ja, nee, aber ich meine jetzt wirklich den persönlichen Glauben von den Leuten.
Ja, stimmt.
Also es gibt mehr Atheisten als wirklich so Leute, die ihren Glauben praktizieren. Ich bin ja auch, ich bin getauft und konfirmiert. So gesehen bin ich Christin. Aber ich bin Atheistin. So. Aber ich denke, heute ist schon Punk eigentlich schon, wenn man sagt, ja, ich bin 20 und ich bin Christin. Weil irgendwie, wenn ich so, weil du sagst schon so, in welchen Kreisen so, eigentlich, früher war es ja, noch vor 100 Jahren waren eigentlich, also war es weird, wenn du kein Christ warst. Dann warst du in irgendwelchen Kreisen unterwegs oder so, ja. Aber heute, ich frage mich, boah, so schade, dass man nicht ein bisschen länger lebt. Ich frage mich, wie es in 500 Jahren ist. Schon allein Christentum ist ja eine mega junge Religion. Wenn wir gucken so, das ist ja eigentlich Baby, die ganzen abrahamitischen Religionen sind ja Babys. Was sind 2000 Jahre? Ist nix. Ja, wenn du mal überlegst, wie lange es die altes Ägypten, das Glaubenssystem gab, mit den Göttern so. Viele Jahrtausende länger und es ist jetzt alles weg. Keiner glaubt mehr dran. So, und ich frage mich, ob wir in 3000 Jahren, wenn wir es nicht komplett, nicht da nur noch so ein paar verstreute Menschengruppen sind, weil wir komplett in den Dreck gefahren sind, aber angenommen, es gibt uns da noch in einer ausreichenden Menge und eine Gesellschaft. Ich frage mich, ob da alle Atheisten sind oder welche, ob es da schon neue Religionen gibt. Mhm. Das fände ich so interessant. Weil es dadurch, dass wir ja erst seit kurzem Aufzeichnungen haben, also seitdem die Sumerer die Keilschrift erfunden haben, davor wissen wir alles nicht, aber trotzdem, die Sachen, so Höhlenzeichnungen und sowas, da sieht man schon, dass es schon Glaubenssysteme gab, also auch vor Zehntausenden von Jahren, dass die Menschen gläubig waren. Die haben da an Naturgeister und solche Sachen geglaubt, ja. Aber wir haben keine richtigen Aufzeichnungen. Und ich frage mich so, die ersten Menschen, die ersten Hominiden, die wirklich so, ne, das ist ja auch alles schon weg. Deswegen weiß ich nicht. Ich frage mich, was Maria Sibylle Merian, wie die heute so wäre. Das ist ja wie, ich habe ja für Reklam von Elizabeth Gaskell habe ich ja ein Buch übersetzt. Und, also Lassie und die Halbbrüder. Und das heißt, glaube ich, nur die zwei Brüder auf Englisch, aber auch Lassie, weil es quasi die erste Lassie-Geschichte ist. Und Elizabeth Gaskell, es gibt so viele Aspekte, wo Leute versuchen, sie als feministisch zu framen, was wir heute unter Feminismus verstehen, ja. Mhm. Das passt eigentlich auch zu ihr überhaupt nicht. Die war zum Beispiel total überzeugt von Familie, Ehe, Mutter kümmert sich um die Kinder und lauter so Zeug, ne? Mhm. Wie Shirley Jackson übrigens auch, nur sie war da auf ein bisschen anderem Vibe trotzdem unterwegs, aber Elizabeth Gaskell so, und das passt natürlich, es wird auch eher gern ignoriert, einfach so dieses. Also sie würde sich wahrscheinlich dagegen wehren, verwehren, als feministisch zu gelten. Shirley Jackson, weiß ich nicht, die wollte auch so ganz, sie sah es als ihre Aufgabe als Frau, so, ne, für die Kinder da zu sein, war aber auch Schriftstellerin und hat das da aber auch verarbeitet, kontextualisiert und auch mal so, ne, also so schon die Bücher allein, die sie geschrieben hat, sieht man schon, dass sie auch damit gerungen hat. Aber ich frage mich bei Maria Sibylla Merian, ich glaube nicht, dass sie es gut fände, wenn ich es jetzt sagen würde, sie ist eine feministische Ikone, das würde ihr, glaube ich, nicht gefallen.
Ja, interessant.
Auch wenn ich es schade finde, dass ihr nicht gefallen würde, aber... Aber wir wissen so viel nicht. Stell mir vor, ich stelle mir auch so, weißt du, da die Quellenlage so dermaßen dünn ist, was ihre eigenen Ansichten angeht, es wäre total geil, wenn in Wirklichkeit war sie, weiß nicht, Rassistin oder so, und wir werden es einfach nie erfahren. Und so drucken sie weiter auf Briefmarken ab und, oh, hier schön Bilder. Sie war übelste Rassistin oder so. Das ist halt so weird, weil wir werden es halt nie rausfinden. Ja. Deswegen aber ist es immer gut, dann Leute nicht zu sehr zu überhören, wenn dann mal irgendwas rauskommt. Man sieht es ja jetzt an Ulm und so. Aber wir reden zu viel, wir labern schon wieder zu viel, du hast ja noch eine Geschichte. Ich bin bereit, jetzt zuzuhören. Wir machen die super lange Osterfolge. Ihr könnt euch das ja aufteilen. Also wenn ihr sagt, okay, jetzt haben wir so lange über Sklaverei gehört. So, wahrscheinlich dachten die Leute auch, so eine fröhlichere Geschichte. Oh, Maria Sibylla Merian, was soll schief gehen? Bei, weißt du so, weil du sagst ja oft, wir enden auf so einer negativen Note. Und da denken die, okay, bei dem Thema kann man jetzt wirklich nichts falsch machen. Und ich so, hallo, seid ihr bereit für eine Diskussion über Sklaverei? So, ja.
Ich habe mich so ein bisschen erstmal an die mittelalten Folgen erinnert. So die,
Knochenmark?
Nee, das war ja.
Das war ganz, ganz prähistorisch noch.
Nee, die Phase, als wir die News hatten.
Die News!
Deswegen habe ich erstmal eine News mitgebracht.
Okay, ich muss trinken. Ich hoffe, ich bin nicht zu laut dabei.
Ja. Und zwar lese ich die News einfach vor. Zwei kürzlich veröffentlichte Nature Paper liefern Analysen des bisher ältesten Erbguts von Hunden, ca. 14.000 bis 16.000 Jahre alt. Die Auswertung.
Wie viele Hundeleben sind das?
Ja, schon so.
Einige.
2000, oder?
Ich weiß, ich vergesse immer die es gibt ja so verschiedene Umrechnungssysteme. Du hast darüber mal im Podcast.
Ach so, ja, ja, ja. Irgendwas mit Logarithmus und so. Ja. Ja.
Aber okay, also 14.000 bis 16.000.
Ja, Jahre alt. Genau, waren die Proben, die ausgewertet wurden, also das Erbgut, was man da isolieren konnte. Mhm. Und die Auswertung der Daten zeigt, dass Hunde bereits vor der Agrarrevolution in ganz Westeuropa vorkamen, weil sie sich da sehr schnell verbreitet haben. Moderne westliche Hunde können damit bis zum Ende der letzten Eiszeit zurückverfolgt werden.
Mhm.
Und das ist ein Hinweis darauf, dass die Domestikation von Hunden nicht ausschließlich in Ostasien, sondern auch in Westeurasien stattfand.
Mhm.
Und das wusste man bisher nicht. Und wie gesagt, da kamen jetzt im März kamen da zwei Nature-Paper zu raus.
Cool.
Ja.
Das ist lustig, die Hunde wissen nichts über ihre Geschichte.
Und so die wissen nichts über
ihre Geschichte. Humboldt liegt hier unterm Bett, aber ich denke, er hört nicht zu.
Ja. Ja.
Stimmt, er ist ja immer noch im Raum. Ich vergesse das die ganze Zeit.
Und die Hauptgeschichte, die ich mitgebracht habe, die auf die bin ich gestoßen, weil also ich lese ja immer die Nature News so jede Woche. Und da gab es einfach eine Überschrift, die war schon fast so ein bisschen Boulevard-desk, sag ich mal. Also ich lese ja erstmal im Englischen vor und dann sage ich, was es halt hieß. Und zwar war die Eye Drops made from pig salmon deliver cancer treatment to mice.
Okay, langsam.
Augentropfen.
Die von aus Sperma oder was?
Aus Schweinesperma.
Ach, Pigs. Ich habe X verstanden. Okay.
Okay. Bringen Krebsmedikamente in Mäuse.
Absolut wild, das klingt absolut erfunden.
Ja.
Einfach so Worte aneinandergereiht.
Ja. So. Okay, also, worum geht's? Also Augentropfen und Krebs. Also es geht um einen Krebs, der die Netzhaut befällt, also das Auge quasi im Auge. Und die Netzhaut...
Warte, es gibt wirklich Augenkrebs?
Ja.
Ja, gut, ich meine, ja, eigentlich kann es überall Krebs geben, aber interessant.
Also ich glaube, es zählt formal, weil es ja Nervenzellen sind, zählt es als Gehirn Tumor.
Ah, ja. Mhm.
Aber also die Netzhaut, der wissenschaftliche Begriff ist ja Retina und deswegen heißt der Krebs auch Retinoblastom. Ja, genau.
Also, ich glaube, das Wort habe ich sogar schon mal gelesen. Irgendwo. Ich habe nie drüber nachgedacht.
Ja, also ein Krebsgeschwür der Netzhaut. Und da ist es so, dass entartete Netzhaut-Tumorzellen am weiteren Wachstum gehindert werden sollen durch diese Augentropfen. Und das, also generell dieses Retinoblastom zu behandeln, ist sehr schwierig, ohne dass dabei quasi der Sehnerv geschädigt wird und das Sehvermögen beeinträchtigt wird. Das heißt, man braucht irgendwie eine Behandlungsmethode, die minimal invasiv ist, also möglichst wenig kaputt macht und Augentropfen Ich meine,
ja,
nehmen wir
gechillt.
Häufig die...
Gut, die Hunde würden es jetzt anders sehen, aber...
Die sind jetzt erstmal harmlos, aber ich meine, normale Augentropfen gelangen halt auch nicht auf die Netzhaut. Die gelangen halt auf die Hornhaut, aber nicht auf die Netzhaut. So, also das ist erstmal eine Herausforderung. Und diese Herausforderung hat sich jetzt ein Forschungsteam aus Shenyang in China angenommen. Und die haben eben vor ein paar Tagen oder Wochen ein Paper im Journal Science Advances veröffentlicht. Also im Journal Science, quasi das ist das Mutterjournal. Und dann gibt es da so unterschiedliche Tochterjournale. Und eins davon ist eben Science Advances. Und dieses Science Advances ist schon auch eher immer ein Journal. Also wir haben da auch gerade ein Paper, was wir da bald hinschicken. Das ist aber schon eher immer so, kann schon so ein bisschen technischer auch sein, was aber die Wissenschaft wirklich voranbringt. Also jetzt nicht der große Durchbruch in der Grundlagenforschung, sondern schon eher was Angewandtes. Also was
Praktisches.
Ja, wie eben Augentropfen gegen Retinalkrebs. So. Und genau, also die Herausforderung nochmal ist, dass man Augentropfen hat, deren Wirkstoff die Hornhaut passieren kann und ins Auge gelangt und dort tatsächlich bis zur Netzhaut und den Tumorzellen vordringen kann. Und jetzt ist natürlich eine sehr naheliegende Frage, warum braucht es dazu Schweinesperma?
Ja, kann das irgendwie besonders gut durch irgendwelche Membranen durch, oder?
Jetzt nicht das reine Schweinesperma, sondern in diesem Schweinesperma oder aus diesem Schweinesperma kann man relativ gut was isolieren, was man in der Wissenschaft als Exosomen bezeichnet. Also Exo heißt ja außen und Soma ist der Zellkörper. Das heißt, das sind so kleine Zellen außerhalb des eigentlichen Zellkörpers. Man nennt die auch extrazelluläre Vesikel, also kleine Säckchen außerhalb der Zelle. Also letzten Endes sind das so Fettbläschen, kann man sagen. Also jede Zelle hat ja eine
meines Körpers ist glücklich, ja.
Jede Zelle hat ja so eine Zellmembran, die besteht aus Lipiden, also aus Fetten. Und wenn da jetzt so ein Bläschen sich absondert, dann ist das im Prinzip auch ein kleines Fettbläschen. Und in diesen Bläschen, also in diesen extrazellulären Vesikeln oder Exosomen, sind normalerweise andere Stoffe, die da verschickt werden sozusagen. Und die eine Substanzklasse, die da verschickt wird, sind MikroRNAs. Das sind quasi Moleküle, die das Erbgut regulieren. Und das andere, was in diesen Fettbläschen normalerweise verschickt wird, das kennt ihr noch aus dem Biounterricht, das sind die Mitochondrien, also die Zellkraftwerke. Kraftwerke
der Zelle.
Genau, also da gibt es auch ganz krasse Arbeiten, dass wirklich so auch Tumorzellen zum Beispiel diese Fettbläschen quasi aussenden mit Mitochondrien, die dann von Immunzellen aufgenommen werden und die Immunzellen so umprogrammieren, dass die den Tumor nicht mehr angreifen. Also richtig krasses Zeug. Das ist normalerweise in diesen Fettbläschen drin. Aber wir kennen die Fettbläschen noch auch schon aus einem therapeutischen Ansatz, nämlich die mRNA-Impfung gegen Covid-19 musste ja auch verpackt werden, weil mRNA ist ein sehr instabiles Molekül, das wird also schnell abgebaut, aber in diesen Fettbläschen ist es halt geschützt. Und die Fettbläschen der Corona-Impfung kamen jetzt nicht aus Schweinesperma, sondern die wurden wirklich extra synthetisiert.
Boah, stell dir mal vor, wie die Impfgegner abgegangen wären, wenn jetzt das auch noch aus Schweinesperma bestanden hätte.
Also, meine Güte. Das ist also ein patentierter Vorgang, dass man diese Lipidbläschen da synthetisiert. Aber eben dieses chinesische Forschungsteam hat jetzt diese Lipidkügelchen aus Schweinesperma aufgereinigt. Und die haben aber nicht die reinen Schweinespermabläschen verwendet, sondern sie haben die noch mit Folsäure veredelt. Mhm. Also das ist schon der erste technische Teil des Papers, wo sie halt sagen, warum Folsäure da jetzt genommen wird, weil diese Folsäure erlaubt, dass diese Fettbläschen besser beladen werden können und besser sozusagen die Inhaltsstoffe ausliefern. Und womit sind diese Fettbläschen jetzt beladen, die dann halt Teil dieser Augentropfen werden? Jetzt wird es richtig technisch, weil das, was da drin ist, ist so ein Gemisch aus Kohlenstoffdots, also so ganz kleinen Kohlenstoffverbindungen, aus Mangandioxid und Glucoseoxidase. Also das erste beide sind jetzt einmal atomare Verbindungen und dann eben dieses Mangandioxid, aber Glucoseoxidase, was ist das? Das ist ein Enzym, also ein Eiweiß, was eine bestimmte Funktion hat und in dem Fall kann dieses Eiweißmolekül Zucker oxidieren. Und Die Oxidation von Glucose, was eben dieses Enzym macht, das kommt normalerweise hauptsächlich in der Natur vor in Schimmelpilzen. Mhm. Also Schimmelpilze haben ganz viel von dieser Glucoseoxidase. Also wir sehen schon Schweinesperma und Schimmelpilzenzyme. Mm,
also wie kann, so Hexenküche ja, irgendwie.
Kann nur gesund sein.
Lecker, lecker.
Und weil das jetzt alles so ein bisschen, ja, noch nicht so nach feiner Wissenschaft klingt, haben sie
auch noch Pferdekotze mit reingemacht.
Dem Ganzen einen sehr technischen, innovativen Namen gegeben. Sie haben das Nanozym-System genannt.
Nanozym.
Also, weil es ja besonders klein ist und dann ist es, aber es ist ja trotzdem noch dasselbe Enzym, aber sie haben es jetzt halt Nanozym genannt. So. Vielleicht, weil halt diese Kohlenstoffdots noch dabei sind.
Ja.
So. Und nicht nur das, also sie haben dem Ganzen auch noch einen technischeren Namen gegeben und ich buchstabiere den jetzt einfach mal, alles groß geschrieben, FA-SEVS@CMG. Ja, ja, @.
Okay.
Eyedrops.
So. Das klingt eigentlich eher wie ein Passwort.
Ja, richtig. Ja, genau. Also ich nenne es jetzt in kurz mal einfach nur FASEV.
FASEV.
Ja, so haben sie diese Augentropfen genannt. Und dann ist ein Großteil dieses Papers geht erstmal nur darum, wie die das eigentlich hergestellt haben und wie die das geprüft haben, dass das wirklich so diese ganzen chemischen Eigenschaften hat, die es halt haben muss, damit es halt gut verwendet werden kann. Ich sag mal so, also in der Detailtiefe, wie das da auch aufgeführt ist mit den ganzen Messungen, jede technische Universität in Deutschland wäre stolz darauf gewesen. Also das sieht wirklich aus nach so einer richtigen Ingenieursarbeit. Genau, so. Und was sie dann als erstes mal machen in dem Paper ist, sie zeigen quasi, dass dieses FASEV durch erstmal präparierte Hornhaut durchkommt. Das heißt, sie haben da so die Hornhaut, wissenschaftlicher Name ist Cornea, von Hasen und von Mäusen in vitro präpariert. Also sie haben das da so in vitro, heißt also in einer Petrischale. Wobei in dem Fall ist es keine Petrischale, sondern das ist so ein Gerät, das sieht irgendwie aus wie so eine Wasserpfeife. Und da haben die so unten die Hornhaut reingemacht und haben dann geguckt, ob diese Tröpfchen da so irgendwie durchkommen. Und das ging anscheinend ganz gut. Also das war so der erste Schritt, dass man es mal in vitro quasi zeigt, in der Petrischale oder eben in dieser Wasserpfeifen-Konstruktion. Und der nächste Schritt ist dann meistens, dass es in einem lebenden Tier funktioniert. So, das heißt, da müssen sie im Prinzip zeigen, dass ihre Tropfen, wenn sie das in das Auge einer lebenden Maus geben, dass das wirklich quasi ins Innere der Haut des Auges gelangt.
Genau, das an die Netzhaut rankommt.
Ja.
Ne?
Ja, ja. Okay. Und jetzt können wir auch nochmal so eine Reminiszenz an unsere früheren Folgen, können wir nochmal so ein bisschen vom Bug der Woche was erzählen.
Warte.
Der Bug der Woche. Weil irgendwie haben sie sich dann ein bisschen ablenken lassen. Weil sie sind jetzt schon da, dass sie zeigen, okay, wir können diese Augentropfen der Maus geben und die gehen da wirklich passieren die Hornhaut und gehen ins Auge rein. Aber dann beschäftigen sie sich erstmal für die nächsten zwei von insgesamt, glaube ich, 10 Abbildungen, die das Paper hat, also es sind schon durchaus viele, beschäftigen sich erstmal damit, wie das denn funktionieren kann, dass dieses FASEV so gut durch die Hornhaut ins Auge kommt. Und da finden sie ein Molekül, das hat die kryptische Abkürzung EGF, also den Epidermis Growth Factor. Und dieses Molekül ist anscheinend wichtig dafür, dass das da so durchgehen kann. So. Aber das hätten sie jetzt nicht gebraucht, das wollten sie irgendwie wissen oder wahrscheinlich irgendein Gutachter oder Gutachterin wollte es wissen und dann haben sie nochmal zwei extra Abbildungen gemacht.
Ich dachte mir gerade so, das wird ein Gutachter wird gesagt haben, könnt ihr dann nochmal und die so, okay.
Also natürlich ist es immer spannend, irgendwie zu wissen, wie irgendwas funktioniert oder warum irgendwas so gut funktioniert und so, gerade wenn man das noch weiter optimieren will. Aber für die eigentliche Anwendung hat es jetzt erstmal nichts zur Sache getan, ob das jetzt über EGF ist oder irgendwas anderes. Gut. Dann gehen sie erst wieder zurück, also sie waren schon mal in der Maus, aber gehen jetzt wieder zurück in die Zellkulturexperimente, also in vitro, und zeigen jetzt erstmal, dass dieses FASEV die Netzhauttumorzellen töten kann. Also da haben sie so eine Tumorzellkultur kippen da das FASEV drauf und sehen, okay, die wachsen nicht mehr so schnell oder sterben ab. Und das finde ich dann eher schon begründet, zeigen sie dann auch, wie dieses FASEV quasi den Tod der Tumorzellen auslöst. Und zwar ist es so, dass die Tumorzellen, wenn die das FASEV aufnehmen, so eine Art zelluläre Stressreaktion zeigen und dann in den programmierten Zelltod gehen.
Oh, okay, sweet.
Ja, und das ist natürlich wichtig, weil das zeigen sie später dann auch, wenn sie quasi ihre präklinischen Versuche machen, dass das zum Beispiel nicht das Immunsystem noch aktiviert. Das heißt, die Tumorzellen werden abgetötet, aber die Augen entzünden sich dann oder die Netzhaut wird nicht entzündet und cool. durch die aktivierten Immunzellen noch irgendwie geschädigt, sondern man hat dann wirklich direkt so eine Wundheilungsreaktion. Und das ist natürlich wichtig. So. Und gut, jetzt, das heißt, sie wissen jetzt also, sie haben jetzt schon die verschiedenen Puzzleteile. Sie haben einmal diese Bläschen so gemacht, dass sie durch die Hornhaut gehen und wirklich in das Auge der lebenden Maus reinkommen. Und sie haben in der Petrischale jetzt schon gezeigt, dass dieses Mittel auch die Tumorzellen töten kann. Und jetzt müssen sie eigentlich nur noch zeigen, dass wenn das einmal im Auge der lebenden Maus drin ist, dass es da auch die Tumorzellen töten kann. Und das zeigen sie dann auch in der wirklich 10. und letzten Abbildung des Papers. Also da haben sie so leuchtende Tumorzellen auf der Netzhaut von den Mäusen und geben denen die Augentropfen und können dann quasi über Biolumineszenz messen, dass der Tumor, wenn die Augentropfen verabreichen, quasi gar nicht mehr wächst. Mhm. Ja, in den Kontrolltieren, die keine Augentropfen kriegen oder nur irgendwelche Augentropfen ohne diese Bläschen und den Wirkstoff, wachsen die Tumore weiter.
Okay, also der hört auf zu wachsen, aber wird nicht kleiner. Oder wie?
Er wird gar nicht erst groß, also er bleibt einfach die ganze Zeit klein.
Also er bleibt einfach so in dem Status, aber wird nicht noch kleiner.
Also er geht nicht komplett weg, aber auf dem Graphen sieht man quasi fast gar nichts davon.
Ja, das, ich meine, wenn man Leben lang so leben kann, dann...
Genau, und vor allem, wie gesagt, das Sehen wird nicht beeinträchtigt, irgendwie die Mäuse haben
das
ganz normal.
Ich habe mich das nämlich auch gefragt, bei dem ganzen Zeug ins Auge und alles und so. Cool.
Also hier sind ganz normale Augentropfen. Wie gesagt, die Augen entzünden sich auch nicht. Die Mäuse verhalten sich ganz normal. Und kurz vor der Diskussion, machen sie irgendwie noch ein komplett neues Fass auf, was ich auch irgendwie lustig fand. Da steht dann so da, wir haben auch nochmal gecheckt und tatsächlich kam wir haben dann nochmal irgendwie 10 verschiedene Schweinespermaproben genommen und in keiner davon haben wir Verunreinigungen detektieren können, beispielsweise vom afrikanischen Schweinepestvirus.
Ja, besser ist es.
Ja, aber wo ich denke, vielleicht hätten sie das am Anfang direkt mal prüfen sollen, bevor sie das ganze Medikament entwickeln. Ja, und das war's dann auch mit dem Paper. Das heißt, es gibt jetzt noch keine Studien in Menschen dazu, aber also alles nur in Tierversuchen, quasi in Mäusen oder halt auch mit diesen Hasenhornhäuten. Und aber ja, also trotzdem ziemlich cooles Paper und hatte auf jeden Fall diesen boulevardesken Titel verdient gehabt.
Titel war was nochmal?
Dass die Augentropfen aus Schweinesperma bringen Krebsmedikamente in Mäuse.
Ja, das klingt interessant. Das ist sowas, also ich meine, die werden ja einfach so, keine Ahnung, geguckt haben in Datenbanken, Paper, was wäre ein gutes, so Möglichkeit, das da reinzukriegen. Aber ich denke oft so, irgendwann muss ja sozusagen Punkt 1 gewesen sein. Also irgendjemand, der auf die Idee kam, Schweinesperma zu nehmen, um zu gucken, ob das so ich denke so, wie? Das denke ich mir bei vielen Sachen, zum Beispiel bei...
Wie? Sodomie.
Nee, also bei Milch. Irgendjemand wird mal so Kuh gesehen haben und hat gedacht, Mensch, sag mal, da wirklich, guck mal...
Jetzt ein Trinkpäckchen.
Ja. Wirklich so ganz viele Sachen, wo ich so denke, okay, da muss aber einer irgendwann mal irgendwas ausprobiert haben.
Ja.
So.
Neugier wird belohnt. Käse. Oder man kriegt einen Darwin Award.
Oder man kriegt einen Darwin Award, ja. So, ja, das ist ein ganz schmaler Grat zwischen man entdeckt Penicillin oder man vergiftet sich mit einer Lebensmittelvergiftung.
Ja,
ja ist wirklich, ja. Ich habe letztens so gesehen, da hat jemand so ein Buch beworben. Ich glaube, ich habe es auf Reddit gesehen oder so. Da ging es so von wegen, also es war ein reich illustriertes Buch und ich glaube, es ging da eher um die coolen Illus und so. So von wegen, wenn die Zivilisation zusammengebrochen ist, wie baut man sie wieder auf? Und so, sage ich mal, also das ist so ein großformatiges Buch, war es schon, so Doppelseite. Und dann so, wie stellt man Penicillin her, war so ein Unterpunkt von verschiedenen Sachen. Und dann so mit Illustration Schritt für Schritt. Und ich dachte mir so, so stellt man nicht mehr. Also Penicillin irgendwie, es war ungefähr so, ja, muss die Schimmelpilzkulturen. Und wo ich so denke, es gibt sehr tausende Schimmelpilze. So, nicht alle stellen Penicillin her und es gibt noch ganz viele andere Schimmelpilztoxine. Es ist eine schlechte Strategie zu sagen, ich mache das wie er mit dem Brot und den Agarplatten und dann ist es
Einfach in
Penicillin.
Urlaub fahren.
Wird schon Penicillin sein, dann
Ja.
einfach. Wenn da irgendwas wächst, wird schon Penicillin sein. Ne? Und ich denke, das ist eine schlechte Idee. Das ist eine schlechte Idee. Ich denke nicht, dass wirklich so Penicillinherstellung, ja, einfach, weiß mal, in den Pharmafirmen, große Labore voller Brot, einfach Penicillin herstellt. Ist immer eine gute Idee, so Sachen, so natürliche Wirkstoffe einfach irgendwie zu machen. Best zu hoffen, dass die richtige Art ist und dann auch einfach irgendwie zu dosieren. Ist immer eine gute Strategie.
Ist wie wenn man noch so ein Jauchefass im Garten stehen hat und man kippt da einfach noch so ein paar, weiß ich nicht, Seidenraupen und Sonnencreme rein oder so, dann schüttelt man mal und zack, kommt Donald Trump raus oder
Oh
so.
Gott, ey. Oh, Donald Trump. Oh, don't get me started on this.
Achso, ja,
Ah,
jetzt lass uns mal mit
ja,
was Positivem aufhören.
genau. Mit Schweinesperma ist ja schon mal
Hatten
fröhlicher.
wir nicht auch mal irgendwie sowas, dass wir am Ende, ach genau, dass wir uns immer so Fragen gestellt haben?
Die Frage.
Die
Stimmt, warte, das
Frage.
war der Jingle von Die Frage.
Stimmt, was war der Bug der Woche? Du, 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 du. Nee, das war auch noch irgendwas.
Ah,
D
das war der
das.
Bug der Woche. Der Bug der Woche.
Ja.
Und das hier war die Frage.
Die Frage. Und was war das mit den Grillen? Zirpen?
Wenn du schlechten Wortwitz gemacht hast. Aber ich finde
War.
mittlerweile auch alle Wortwitze gut von dir, deswegen drücke ich da nicht mehr drauf.
Aha.
Ich bin jetzt ja selber auch schon infiziert. Okay, die Frage. Hast du eine Frage?
Ich eine Frage.
Ich habe eine Frage. Die Frage. Wenn die Zivilisation zusammenbricht.
Also jetzt.
Ja, aber noch 2 Wochen später. Und man müsste so Zivilisation wieder aufbauen. Ja, Sachen wieder nochmal neu erfinden und so. Das war wie dieses Instagram-Reel von The Zuko, ne? Zuko One. Mit dem, wo er in die Zeit als Mittelalter und versucht, Handys zu erklären, dabei merkt, er weiß nicht, wie es funktioniert. Ne? So. Aber so, wenn die Zivilisation, wofür wärst du zuständig, um es wieder zu erfinden? Also, wir haben nichts, quasi. Die Leute leben in Höhlen. Du müsstest etwas wiedererfinden. Also Feuer und so, es gibt halt schon so Standardsachen, aber irgendeine Technologie, irgendwas müsstest du, also from scratch. Ich könnte zum Beispiel nicht das Handy erfinden, ich weiß überhaupt nicht, wie Elektronik funktioniert. Geschweige denn irgendwas mit so Computerchips. Aber
Ich
wie.
würde mal etwas total basic anfangen, so ich will den Zähneputzen zeigen oder so.
Stimmt. Den, du gehst ja dazu. Zahnbürsten würdest du also wiederherstellen. Und Zahnpasta. Du bist ja schon trotzdem noch du. Und die Leute sind auch die Leute und jeder wusste, weiß, dass es Zahnbürsten gab. Es geht darum, dass du etwas
Ach
in der
so.
Lage bist,
Ach
wieder
so.
zurückzubringen, zu erfinden, herzustellen auch so.
Ach so.
Ich habe gleich noch eine zweite Frage, aber ja.
Ich glaube, ich würd so ein Minimalist-Buch schreiben.
Also Buch schreiben. Also du würdest Papier herstellen. Du musst from scratch denken. Es gibt nichts. Es gibt einen Wald so.
Ach so, aber alle Leute, also ich kann Ihnen auch sagen, hier, wenn ihr das haben wollt, dann müsst ihr jetzt alle machen, was ich euch sage, weil ich weiß, wie es geht.
Ja.
Boah, nee, ich glaube, ich würde einfach meinen Vater suchen. Ich meine, der kann aus einem Streichholz und einem Trinkröhrchen eine Rakete bauen, also.
Okay.
Keine Ahnung, wüsste ich jetzt. Ich meine, was reparieren wir denn hier noch selber? Was war das Letzte,
Willst du
was
mich
wir.
verarschen? Ich suche da und irgendwelche kreativen MacGyver-Lösungen für Sachen.
Ja, aber wenn du nichts hast.
Ich kann aus allem Möglichen
Also.
alles bauen, weil ich als Kind nichts hatte. Ich bin da ziemlich gut
Ja,
drin.
gut, ich komme aus dem Osten, wir hatten ja auch nichts, aber ich meine, gib mal, was würdest du bauen?
Ich würde zum Beispiel eine Regenwasserauffanganlage bauen.
Okay.
Mit großen Planen und
Na.
sowas. Regenwasser auffangen und so Zeug. Ich würde halt Essen anbauen, weil das kann ich auch. Ich würde Shelter bauen, also einfach so relativ komfortabel, dass wir wieder wohnen.
Oder bald Kühlschrank.
Ja, ich würde genau Erdkeller und solche Sachen ausschachten, um Sachen zu kühlen. So die Basics, die man erstmal braucht, aber vor allem als allererstes eben Wasserversorgung würde ich machen.
Okay, und was ist die zweite Frage?
Ich glaube, die habe ich jetzt vergessen. Du hast mich drauf gebracht, weil du hast erst was anders verstanden. Was war das? Die hast du es anders verstanden. Du hast es zuerst falsch verstanden. Wie hast du es verstanden?
Ich will, dass Zähneputzen wichtig ist.
Ja, genau. Wenn du in die Re Zeit zurückreisen würdest, so wie in dem Reel, was würdest du da den Leuten erzählen oder zeigen oder so? Also jetzt angenommen, sie verbrennen dich nicht als Hexer. Dann, wenn du denen das erzählst. Aber was würdest du, wo du denkst, da kann ich deren Leben jetzt mit einem Hack auf einmal besser machen? Also, okay, ich muss ja auch eine Zeit definieren. 1000 nach Christus, Mittelalter, so. 900, 900 nach Christus.
Immer noch, also weil ich jetzt halt auf dem Trichter bin, diese grundlegenden Regeln der Hygiene einfach.
Hände waschen und so.
Hände waschen, nicht vor die Tür scheißen und
Ja,
sowas.
das könnte, glaube ich, echt News für die sein.
Ja.
So, also ich meine, so Sachen wie, es gab schon so ein bisschen Zahnpflege und so, das war nicht so, ne? Aber halt, also,
Mit der Zange.
das ist dann die Aftercare. Die Nachpflege danach.
Was würdest du machen?
Ich glaube auch gerade so die Exkrement-Sache. Ich würde den das mit dem Aderlass. Hört auf damit, geschwächte Leute. Und eben Hygiene. Also jetzt nicht, bitte, wenn du dem einen was schneidest, dann nicht einfach nur so grob abwischen, einmal am Lendenschurz und dann bei dem anderen was schneiden. Also tatsächlich das, was Semmelweis und so.
Semmelweis,
Ja, glaube ich schon. Und recht viele Aberglauben sagen. Ich würde, also immer unter Voraussetzung, ich meine, die würden mich sofort als Hexe verbrennen dann, aber ich würde sagen, zeigt mir mal alle eure Strategien zur ärztlichen Behandlung von Sachen. Zeigt mal, wie ihr operiert und so. Und dann bin ich mir so, das nicht, das nicht, das nicht. Nein, das macht ihr auch nicht. Ja, das würde ich machen.
welches ist dein Lieblingselement?
Element. Ich finde Kupfer cool.
Hast direkt an chemische Elemente gedacht, nicht an die.
Ja, an was sonst?
An die.
Oh, meinst du so Feuer, Wasser und so?
Ja. Wie viele sind das? Fünf.
Was ist es? Feuer, Wasser, Galle?
Luft, oder?
Nee, okay, warte mal.
Oder.
Es gibt ja so verschiedene Konzepte davon. Diese fünf Säfte, ich dachte, wieso mische ich jetzt die fünf Säfte-Lehre mit rein? Okay, also diese Elemente so: Feuer, Wasser, Luft, Erde. Das sind
Und
vier
das
Elemente.
fünfte Element ist ja die Liebe, oder wie war das? Mit dem
Ja,
Buch.
ja. Also Feuer, Wasser, Luft, Erde. Da würde ich sagen, mein liebstes Element ist Wasser.
Und wenn du auf, wenn du eins wegnehmen müsstest?
Keins. Geht nicht. Brauchst alle zum Leben. Also, ich meine, ohne Feuer kann man schon irgendwie in manchen Breitengraden rudimentär, aber wir modernen Menschen sind dafür, glaube ich, nicht mehr gemacht, ohne Feuer zu leben.
Ich würde auch Wasser nehmen und ich würde am ehesten Feuer wegnehmen. Ich habe nur gerade gemerkt, dass diese Wasserflasche hier auf die Decke nass gemacht hat.
Ja, und du hast jetzt hier ins Mikrofon gezischt.
Ja. Ich habe mich halt von den 100 Folgen, welche war denn die längste?
Das war, also abgesehen von der hier jetzt, weiß ich gar
Wir haben
nicht.
schon mal so Statistiken irgendwie gemacht.
Mist, hätten wir
Zu
sofort machen
irgendeiner
können.
Weihnachtsfolge, glaube ich, oder so.
Kann
Da
sein.
haben wir schon mal irgendwie gecheckt.
Auf jeden Fall die lustigste fand ich Knochenmark und der Scheißemeißel. Das war der Scheißemeißel, Alter. Dieses Wort. Ich musste es üben und ich hab trotzdem versagt. Ich musste aber so lachen. Ja, was war deine Lieblingsfolge?
Ich fand die, ich glaube, es war auch so eine Weihnachtsfolge, wo ich in Frankfurt noch im Hotel quasi in Quarantäne war und ich habe auf jeden Fall was über so Astrobiologie erzählt.
Okay. Ich erinnere mich nicht, was ich da.
Ja, ansonsten musst du halt machen, das war auch immer nur irgendwelche aktuellen Neuigkeiten und dann hast du vielleicht nur mal eine Referenz auf was, was du schon mal erzählt
Nee,
hast.
ich hab schon mein Thema für die nächste, wenn ich es wieder dran bin.
Für die Dalmatiner-Folge.
Da Martina? 101. Oh. Oh ja, tatsächlich passt das. Und lass uns nächste Folge eine Hundefolge machen. Ich habe was über Hunde.
Ich habe jetzt zur Jubiläumsfolge sich auch noch mal ein gewisser Hund
Herr
äußern wird.
Humboldt? Ja, ich glaube, der redet halt leider nicht.
Es ist auch schon nach Mitternacht.
Ach du meine Güte. Dann müssen wir jetzt aufhören, sonst kommen die Geister. Dann haben wir noch was? Nee. Ich glaube nicht. Aber ich hoffe, die nächsten 100 Folgen gehen jetzt schneller.
Ja. Ich weiß gar nicht, im Mittel, also warte mal, wie lange macht man das jetzt?
Keine Ahnung. Mai 20, doch, natürlich, Mai 2020.
Also.
Jetzt bald auch noch Sechsjähriges. Ach du meine Güte.
Jedes Jahr so 20 Folgen ungefähr.
Jetzt, ja. Nee, jetzt haben wir mit alle zwei Wochen haben wir halt.
Ja, aber im Mittel meine ich.
Ach so, ja.
So, das heißt, um weniger als 6 Jahre für die nächsten 100 Folgen zu brauchen, müssen wir. Ja, wenn wir es wirklich schaffen, alle 2 Wochen eine Folge, dann sind wir ein bisschen schneller.
Ja. Bisher klappt es ja, aber. Auch wenn es jetzt nicht immer Montag-Punktlandung ist, so wie jetzt, aber ist ja nicht so wichtig. Tja, dann schauen wir mal, dass das klappt.
Gut, dann macht's gut.